Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr mögt jetzt vielleicht verwirrt sein, denkt, sag mal, sind wir hier bei Velo Home oder sind wir bei Bike Tour Global? Ihr seid bei Bike Tour Global, aber der Christian ist heute zu Gast.
Guten Abend.
Christian mit Familiennamen Velo Home. Und ich habe geguckt. Da würde ich auch gleich dann so mit einsteigen. Warte mal, wo hatte ich denn das hier? 383 Folgen gibt es schon von deinem Podcast Velohome. Das ist unglaublich. Und ich sag mal, Christian, jetzt erzähl doch mal, wer bist du? Und so weiter.
Eins muss ich korrigieren oder möchte ich korrigieren. Muss nicht, ich möchte sehr, sehr gerne korrigieren. Ich sehe das immer als Teamarbeit. Also das alleine hätte ich niemals 383 Folgen dahin gezaubert oder hingebrettert. Ich war zwar, glaube ich, bei den allermeisten mit dabei, aber im Grunde genommen ist das alles Team. Das ist der Markus, der im Hintergrund viel schraubt, der Matti, der im Hintergrund schraubt, das ist der andere Christian, das ist der
eBay-Christian.
eBay-Christian, ja. Das ist der Chris, das ist der Thomas. Also ich war vielleicht der Initiator, aber und der das vielleicht auch so ein bisschen eine Klammer um alles macht, aber grundsätzlich ist das so Teamwork. Und vielleicht gebe ich manchmal auch nur einen Anstoß, aber im Bereich Profisport zum Beispiel ist der Thomas und der Chris wissen viel, viel, viel mehr als ich. Und Teamwork. Ja, ich bin ansonsten ein ganz normaler Christian, Familie, glücklich in Köln lebend, habe einen Job in der Bikebranche bei Bike Components und bin da sehr, sehr glücklich mit. Fahrrad, vorwiegend komme ich vom Rennrad, bin jetzt, ich will nicht sagen, nicht nur aufgrund des Trends der letzten Jahre, sondern vorher auch schon so ein bisschen Cross interessiert, fahre jetzt auf einem Gravelbike. Bin Profisport interessiert, das war auch der ursprüngliche Initiator des Podcasts, weil ich mich geärgert habe, dass über den Profisport damals vor 8, 9 Jahren oder so kaum noch berichtet wurde und dachte ich, wenn das kein anderer macht, dann müssen wir es ein bisschen machen, weil nützt ja nichts, sich hier aufzuregen und nichts zu ändern, da muss man halt was ändern. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann ist da noch ein bisschen nebenher so über den Jedermannsport und das, was wir so machen, irgendwie mal so durch Zufall passiert und das kam auch gut an und haben wir es einfach weitergemacht. Ich betrachte das aber so als, ich glaube, also so ein bisschen wie du auch, finde ich. Ne? Man interessiert sich für irgendetwas, spricht mit anderen darüber und würde das vielleicht auch machen ohne des Podcastes, aber der Podcast ist so eine gute Klammer, dass man auch so eine Verabredung hat, finde ich, da.
Auf jeden Fall. Zu treffen. Also und ja, genau, ohne das würde ich mit niemandem reden. aber ich finde das, also ihr wart ehrlicherweise der erste Podcast, den ich gehört habe. Vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren oder sowas. Und es gibt ja, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zu erklären, es gibt bei euch Velo Race und den Velo Snack. Ich habe ein bisschen gebraucht, das zu verstehen, weil es ist ja von der Bezeichnung her ist ja ganz klar, ne? Also mittlerweile, ich stand irgendwo auf dem Schlauch, aber es war genau ein Grund, warum ich angefangen habe, euch zu hören, weil ihr sehr schön die großen Touren auseinandergenommen habt, ne? Also ihr macht das ja immer im Velo Race, das ist entweder eine Vorschau oder sowas und dann während der Touren, da ging es dann, glaube ich, da habt ihr fast alle, was jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag versucht, von der Tour de France und sowas zu berichten. Ich weiß nur, dass ihr gesagt habt, Gott, war das anstrengend, das machen wir jetzt aber nicht irgendwie noch zum Giro und das nächste Mal da und so. Also
wir haben auch immer damit rumexperimentiert. Also, und das war immer mehr so auch ein Spiegel dessen, wie die Leben damals waren. Ja. Ich weiß, wir haben einmal, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob das Giro oder Tour war. Vielleicht meinst du das auch. Das kann auch sein. Ne? Da haben wir jeden Tag nach der Etappe, bei jeder Etappe ist durchgehalten, nachmittags eine kurze Sendung. Es waren zwar das nur 5 bis 10 Minuten, aber das, du kennst das ja selber, ne? 5 bis 10 Minuten Sendung, hat dann nur ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung und. Und haben wir auch gesagt, das hat zwar Spaß gemacht, aber war jetzt ein Experiment, schön und gut, aber muss nicht nochmal sein.
Nee, ich fand's gut.
Aber wenn man es gemacht hat auch, aber war der Aufwand einfach zu groß. Ne? Und dann hat man dann so 2-mal die Woche, mal 3-mal die Woche, mal 1-mal die Woche, je nachdem, wie es auch in unsere Leben passt. Weil wir machen das wie du, aus Spaß und der Freude und jetzt haben jetzt keinen Sponsor, der uns Geld dafür gibt oder keine Verpflichtungen. Und ich glaube, nur deswegen kann das, also klar, wenn jetzt irgendwer sagen würde, hier, ich überweise euch 1 Million im Monat und dann würde ich auch sagen, okay, dann kann man uns kaufen, aber ansonsten machen wir das aus Spaß und der Freude.
Okay, also dann haben wir ja schon mal einen Preis, das ist ja auch gut zu wissen.
Da müsste ich nur eine Geschäftsform noch irgendwie in den Hut kriegen, also das haben wir nicht. Also, ne?
Du, manche bezahlen 44 Milliarden Dollar für irgendwelche Dienste, also.
Also du meinst, ich weiß nicht, aber wer bei uns anklopfen sollte, also. Müssen wir gucken. Also wenn sich jemand meldet mit diesen Summen, der kann also hier Global, Bike to Global anschreiben, der leitet das dann weiter.
Ich leite das weiter, genau.
10%.
Kleine Provision. 10%. Ich wollte gerade sagen, ja, das passt schon. Das passt schon. Ja, ja, und der Velo Snack, das war auch, da habe ich zugehört als eBay-Christian, also eBay-Christian deshalb, weil Christian, hatte ich ja schon mal erzählt, ich war bei euch schon zweimal zu Gast, also vielen Dank, genau. Deswegen, das ist ja jetzt quasi so der Gegenbesuch, auch ungeplant, weil ich hatte ja gemerkt, Candy Bee Graveler, fährst du mit? Da sagte ich mir, super, dann lass uns darüber unterhalten. Bevor wir zu dem Candy Bee kommen, falls sich jetzt jemand fragt, worüber reden die eigentlich, wir reden noch über Velo Home. Velo Snack, das war, als der Christian die Around the Netherlands oder sowas, da gab es so ein Race, ne? Mm-hmm, und dann, mm-hmm, ja, genau. Und da bin, also das war, glaube ich, jetzt vor zwei Jahren, ne? Zwei Jahren oder so. Hat das naja, und vorher habe ich auch schon gehört, aber das habe ich so sehr, sehr eng mitverfolgt. Da habe ich eine Sache, das sind so manchmal ganz komische Dinge, die man sich merkt. Ich habe mir gemerkt, wie lange er diese reflektierenden Aufkleber gesucht hat, die vorgeschrieben waren, ohne seinen Fahrer zu verschandeln und dann diese schwarzen Dinger gefunden hat. Und da
ja, das erinnere ich auch noch dunkel.
Genau, und ich musste auch irgendwann, meine Frau kam irgendwann mal an und sagte, ja, hier, die Kinder, so können wir die jetzt nicht hier in der dunklen Jahreszeit irgendwie mit den Rädern immer losschicken, mach mal was. Und dann habe ich eben auch dran gedacht, ah, super. Dann habe ich auch diese schwarzen reflektierenden Teile
geholt. Waren wir mal für etwas gut.
Ja, auf jeden Fall.
Das zog sich aber, es fing damals an mit dem Markus und mir. Mhm. Der Markus hat damals zum Beispiel London Edinburgh London gefahren als großes Thema. Mhm. Und dann hatten wir nochmal mit anderen auch den London Edinburgh London. Er hat sich dann aus diversen Gründen, gesundheitlichen Gründen primär und konnte nicht so viel fahren, zurückgezogen. Dann kam der Christian, den wir vorher mal wegen des Mallorca 312er Rennens als Gast hatten. Habe ich dann gefragt, so hast du Bock? Und der hat dann gesagt, ja klar. Mhm. Und dann ist jetzt du müsstest fast vor einem halben Jahr ungefähr, der Markus ist einfach wieder zurückgekommen, weil ging besser wieder alles und alles super, hatte wieder Bock. Und so war das so ein Kommen und Gehen, aber im besten Sinne des Wortes.
Markus
so.
Ist in München, oder?
Nee, Markus sitzt in Stavanger, Norwegen.
Ach nee, stimmt, das ist der Markus. Ja, das fand ich nämlich auch gut. Markus kommt nämlich aus meiner Heimat. No, stimmt's? Aus
Wurzen.
No, ja. Das nur da. Das siehst du, ich muss noch eine vertraute Stimme. Ich habe das gehört.
Dass er, geografisch bin ich ein Wrack, deswegen also in Geografie wirklich sehr, sehr, sehr
schlecht. Nee, Wurzen passt schon.
Okay. Die Stadt mit den Erdnussflips habe ich gelernt. Also gibt es ganz tolle Erdnussflips.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Okay, ich hatte, ich glaube, Knäckebrot gibt es da auch. Musste nur so schmunzeln, als er jetzt wieder zurückkam, dass ihr ihm nur so ein bisschen technologisch über die Jahre, da war er so ein Stück weit draußen und dann ging es so, okay, was fährst du nochmal? Okay, also pass auf, gut. Also, ja, da gab es das Internet. Wir erklären dir mal kurz, was da passiert ist. So. Das war sehr schön.
Wobei er ist im Prinzip für die ganze Technik im Hintergrund immer schon, also von Anfang an und auch bis heute, auch während er nicht vor Mikrofon saß, hat er die ganze Technik immer in der Hand sozusagen. Okay. Also das internettechnisch ist er uns weit überlegt, also weitest, also so Tag- und Nachtunterschied.
Norwegen halt.
Genau, so. Ja. Und Thomas ist das aus München, das ist der andere.
Ach ja, genau, schöner. Das ist der Radsport-Experte. Genau. Der weiß ja mal alles, ne? Der guckt auch mal alles.
Ja, der hat bis vor kurzem auch bei Sky in der Sportredaktion gearbeitet. Okay. Also der macht das auch beruflich. Der ist sozusagen derjenige, der es bei uns gelernt hat.
Ich dachte, der hat so einen Job wie ich, wo man nebenbei eben Eurosport laufen lassen kann. Und dann kann der neben Meeting, okay, das ist schlecht gerade.
Er hat einen Job wie du, bloß okay. Er macht das hauptberuflich.
Dann, okay, das ist sehr schön. Gut, ja. Wir quatschen, hatte ich gerade gesagt, wir sprechen wegen des Candy Bee Gravelers. Und da muss man vielleicht sagen, also ne, scheu dich nicht, hier Ross und Reiter zu nennen. Ja. Betrachte meinen Podcast wie das Trikot eines italienischen Profi-Rennstalls. Da ist immer Platz für ganz viel Logos drauf und so.
Da habe ich keine Skrupel.
Super. Also, ich würde dann auch schon mal an dich quasi übergeben. Ach, vorher wollte ich noch sagen, ich hätte nie gedacht, dass du so lange Haare hast. und so ein Bär bist.
Das hat sich auch schon zum Teil wieder geändert. Nee, ich muss sagen, mit diesen Haaren, also das ist mir egal. Also das war wirklich ungelogen. Vor der Corona-Zeit habe ich auch eine normale Kurzhaarfrisur getragen. Und ich bin eigentlich, also ich bin jetzt auch kein Corona-Covid-Paranoiker. Aber ich dachte mir, boah, zum Friseur gehen ist jetzt echt etwas, da kannst du auch drauf verzichten gerade. Ja. Und aus diesem, da kannst du auch drauf verzichten gerade, wurde dann irgendwann, dass mir meine 6-jährige Tochter hinten ein bisschen die Haare geschnitten hat, danach, ja, ist auch egal. Und das ist jetzt aber auch weder modisch gedacht, noch irgendwie pragmatisch, sparend, sondern so. Es ist einfach eine sehr egale Haltung dazu. Und die werden jetzt auch bald, ich dachte ernsthaft, während des Candys, wenn ich irgendwo an einem Friseur vorbeigekommen wäre, Sie haben mich auch zwischendurch genervt, wäre ich da auch vielleicht reingegangen und hätte sie abgeschnitten. Das ist jetzt so völlig uneitel oder so etwas.
Ich war überrascht, weil ich habe dich ja nie gesehen. Ne? Also es ist ja irgendwie, ich kenne ja einen Großteil der Leute nicht persönlich, so mit denen ich jetzt spreche. Und bei dir war das, ist eins der wenigen Male, wo Stimme, also es gab keine Wortbildschere sozusagen. Also ich hab mir dich schon so vorgestellt.
Das ist ja schon mal gut.
Aber ich war überrascht, dass es dann so stimmt, weil ich dachte so, gucke mal, ich habe ein paar Bilder gesehen deswegen.
Nee, den Bart nehme ich so, also den habe ich auch kurz danach abgenommen, den nehme ich nur alle 2-3 Monate ab, ne? Das ist jetzt aber auch dann mehr so nach dem Motto, ja, müssten wir wieder, aber kann ja auch nächste Woche, also das ist jetzt auch alles.
Wenn
so,
du wieder Seniorenrabatt kriegst im Nahverkehr, dann rasierst du dich.
Ja, genau, wenn mir einer über die Straße hilft, dann ist es wieder fertig. genau, das war jetzt aber, aber die Haare, das ist jetzt einfach, das ist jetzt aber völlig uneitel. Aber
an den Haaren hat es ja nicht gelegen. Candy B, Graveler, erzähl mal kurz, also was ist das, wie bist du dazu gekommen und überhaupt?
Kenny B. Graveler, um zu wissen, also um die lange Version, was diese Veranstaltung genau ist, hört ihr am besten die Folge mit Gunnar und dir. Da gibt es die lange Version von einer Stunde irgendwas. Die Kurzversion von mir ist, und da finde ich ausnahmsweise mal einen geschriebenen Text so viel klüger als alles, was ich sagen könnte. Kenny B. ist ein Bikepacking-Abenteuerfahrt im Selbstversorgermodus. Das sagt schon eigentlich fast alles aus. Basierend auf der Strecke, die damals die Candy Bomber oder wie sie in Deutschland genannt
wurden, Rosinenbomber,
von Frankfurt nach Berlin genommen haben, ist man diese Strecke abgefahren. Es gab dieses Jahr erstmalig einzelne Etappen, möchte ich es mal nennen, die so nicht verpflichtend waren, aber die so eine Art Serviervorschlag, habe ich es immer genannt, waren. Das heißt, man hatte Etappen von, auf dem Papier waren es irgendwie 40, 135, 180, 180, 80 Kilometer. Also 5 Etappen. An den Etappenorten gab es dann immer unterschiedlich, ja, eine Infrastruktur habe ich es genannt. Also es gab entweder, es gab immer ein Lagerfeuer, es gab immer einen legalen Zeltplatz und es gab, meine ich auch zumindest, immer fließend Wasser. Das waren so die 3 Basics. An manchen Tagen stand dann noch ein Grill, wo man seine Wurst drauflegen konnte. An manchen Tagen gab es eine Dusche. Das andere war alles on top. Aber diese 3 Basics gab es immer. Und die Idee, die dahinter steckte, war, so habe ich es zumindest verstanden, sowohl bei euch im Podcast da, als auch was ich gelesen hatte, dass man Menschen an das Abenteuer Bikepacking heranführen wollte und ihnen quasi ein paar Sorgen nehmen möchte. Und zwar, du brauchst dir keinen Zeltplatz suchen, wir haben hier was. Du hast eine Toilette und du hast fließend Wasser. So, das war die Idee dahinter. Und als ich kannte den Candy Bee von Harald, Joas und Takeshi Fährtrad, hatte ich das schon immer gelesen, also ich hatte so eine vage Idee. Und dann, ich weiß in der zeitlichen Abfolge ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, ob ich das erst bei euch wieder dann hier gehört habe, also als Gunnar bei dir zu Gast war, oder ob ich schon in der Firma gefragt wurde. Da bin ich nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, das war, glaube ich, eins, weil Gunnar sagte mir noch, dass du da ein Projekt haben wirst. Und er meinte auch, dass, ich weiß nicht, ob er es im Podcast gesagt hat oder dann danach off the record, dass er quasi auch mit Bike Components da spricht oder dass ihr euch da engagieren wollt und sowas. Und dann hattest du irgendwann mal mir geschrieben, hey, ich hab da jetzt ein Projekt.
Ja, das war alles so zeitlich sehr nah beieinander, aber noch nicht hundertprozentig, also dass wir uns da engagieren, dass wir da sozusagen als Charity-Partner auftreten und etwas für die Arche spenden, dass wir 2 Fotografen dabei haben werden, das stand, glaube ich, relativ früh fest, aber wer von uns als Fahrer mit dabei ist, das kristallisierte sich noch so langsam raus, also wurde so ein bisschen rumgefragt. Und ich war so einer von denen, die so zumindest in meiner Wahrnehmung, ob das stimmt, weiß ich nicht, mit als erster gefragt wurde von dem Jan, der bei uns solche Sachen intern kommuniziert und organisiert und so weiter. Und da ich schon relativ viel an Vorwissen hatte durch die anderen Teilnehmer und wusste, um was es da geht und so, habe ich sofort gesagt, ja klar. Ne? Nachdem ihr mich dann da auch schon quasi so ein bisschen reingequatscht hattet, dachte ich mir, okay, die quatschen nicht da rein, du hättest selber Bock. Zutrauen tust es dir auch von dem, was ich bisher gehört und gelesen hatte. Also warum nicht machen? Das Einzige war dann natürlich, wie bei dir und bei mir und wie heißt er nochmal aus Bayern, mit dem du immer zusammenfährst?
Tobias.
Tobias, genau. Ich wusste noch mit To. Mach die Familie mit, ne? Also das ist ja immer die wichtigste Frage. Und da habe ich mir das okay dafür geholt und dann stand die Sache eigentlich relativ schnell für mich fest. Kamen dann noch 3 andere Menschen von Bike Components dazu, der Marcel, die Linda und der Rainer, so dass wir zu viert waren, aus 2 aus meiner Abteilung, also ich und der Rainer aus meiner Abteilung, Linda und Marcel aus 2 anderen Abteilungen, mit denen ich auch immer mal so ein bisschen was schon zu tun hatte, ne, also ich wusste jetzt, okay, das ist der Marcel und der ist extrem fit, da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass der ankommt, die Linda ist extrem meiner Wahrnehmung nach extrem zäh, die wird das auch locker durchstehen und der Rainer ist eh ein Tretvieh, der macht das auch. Mhm. So, und das heißt, ich wusste so ein bisschen, okay, mit den Leuten, mit denen kommst du auch gut klar da. Mhm. Und ja, das war dann so die Basis von allem.
Quasi ein Teambuilding-Event.
Ja, nee, dafür sind wir zu groß. Also dafür sind wir vier irgendwie so zu verstreut in der ganzen Firma. Ne? Okay. Das sind komplett andere Abteilungen. Mhm. Aber bei uns kommt das immer mal wieder vor, dass man mit anderen Leuten aus anderen Abteilungen so Sachen zusammen macht und hier mal ein Fotoshooting zusammen und da mal was. Und also wenn bei uns nach bei sowas gefragt wird, habe ich es noch nicht erlebt, dass nicht alle Plätze hinterher vergeben waren. Also irgendeiner steht immer auf. War ganz lustig, während der Fahrt selber wurden wir auch gefragt, wurdet ihr dazu gezwungen? Und wir gucken uns so an, nee, wir sind aufgestanden und gesagt, ja, klar, hier. Oder
es gibt eine Beförderung, ja, und ihr seid die vier Kandidaten und wer gewinnt, ja, genau, der kriegt sie.
Ja, wobei das muss man an der Stelle sagen, also es gab keine Zeitnahme, ne? Also es hatte jetzt keinen kompetitiven Charakter, sondern man ist morgens losgefahren, wann man wollte und ist abends angekommen, wann man ankam, keine Zeitnahme, es gab halt nur diese Vorgabe, Nachtflugverbot, einfach um diesen Renncharakter auch rauszunehmen, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr morgens durfte man, sollte man nicht fahren. Mhm. Man konnte die Camps komplett ignorieren, das haben auch zumindest von zwei Leuten, weiß ich, dass sie es gemacht haben. Mhm. Die dann auch schon Freitagabend.
Der Eiffel-Graveler, ne?
Ist da genau, da habe ich das auch hinterher gelesen. Ja. Den habe ich, glaube ich, am Start gesehen, aber jetzt ohne wahrzunehmen, wer das genau ist.
Ja.
Und der ist dann durchgefahren. Aber das ist auch okay, ne? Also solange du dich einigermaßen an die Strecke wohl hältst und das ist, wie gesagt, es ist eine Abenteuerfahrt. Und dieses Abenteuerfahrt, das war mir vorher, habe ich das mit dem Abenteuerfahrt gar nicht so richtig, aber je länger ich drüber nachdenke, umso mehr beschreibt es das auch gut.
Ja, du hattest ja vorhin gesagt, der Candy Bee war auch ein bisschen so als ein Angebot an Leute konzipiert, auch sich mal zu trauen. Ne? Also ich glaube, dass es immer noch viele Hürden gibt, ne? Also für viele Menschen, dass sie sagen, oh, ich würde das ja gerne machen, auch mal über ein paar Tage, aber so. Ist das aufgegangen aus deiner Sicht? Also
da denke ich immer noch drüber nach. Ich glaube, je nachdem, wie man da reingegangen ist, ja. Und je nachdem, wie man da reingegangen ist, nein. Mhm. Ich glaube, für mich zum Beispiel, das ist total aufgegangen im Nachhinein. Ich war, glaube ich, genau die Zielgruppe. Ich glaube, das war vorher, finde ich, im Nachgang, vorher diese Umschreibung, das ist was für Anfänger in Bezug auf Bikepacking, das hätte man ein ganz kleines bisschen präzisieren müssen oder präzisieren können. Mir war nicht klar, also doch, mir war vielleicht schon klarer, aber dass der Bikepacking, dass das für man hätte vielleicht eher sagen, für sehr gut oder für gut Trainierte, die sich mal an das Bikepacking rantrauen müssen. Weil die sportliche Herausforderung war dann am Ende doch noch mehr, als ich dachte. Ich habe mir vorher wenig Sorgen gemacht, dass ich das schaffe oder nicht von der Strecke her. Das war für mich eigentlich so, ja, wirst du schon irgendwie packen. Ne? Hast ja kein Zeitlimit, lässt du dir Zeit, dann schaffst du das auch. Und deswegen war das für mich super, weil Bikepacking für mich vorher in so einer Mehrtagesveranstaltung, mal irgendwo hingefahren, im Zelt gepennt und zurück einen Tag. Ja klar, das ist kein Problem, hat man schon gemacht. Aber so in dieser Form mehrere Tage am Stück, auch morgen, also ne, dieses Bike, Sleep, Repeat, das habe ich vorher noch nicht gemacht und da war es in dieser Hinsicht für mich wirklich gut. Ob das für jeden jetzt an der Stelle, ne, da muss man immer gucken, mit welcher sportlichen Fitness man da vielleicht reingegangen ist. Ne? Also da ist die Frage immer, wie viel hat man sich vorher damit beschäftigt? Ja, also wenn ich jetzt hören würde, hier ist ein Bikepacking-Anfänger-Event, dann muss man sich aber vorher schon sehr genau damit beschäftigen, was die Zahlen auf dem Papier bedeuten in Bezug auf sportliche Leistung auch. Ja. Also nicht nur diesen Bikepacking.
Ja, die Distanzen waren ja auch nicht jetzt kurz. Ne? Also am Anfang und am Ende vielleicht, aber so jetzt persönlich aber 180, das ist schon eine Nummer, ne?
Ich habe das auch immer, also es waren ja im Prinzip 5 Etappen. Mhm. Ich habe mir immer das so in meinem Kopf, auch später im Training, habe ich mir immer gedacht, okay, die 80 vorne, die lässt du einfach jetzt mal gedanklich weg. Weil das ist so ein bisschen einrollen. Ne? Also 80 Kilometer kriegst du ja immer gerollt. Die 80 hinten raus am letzten Tag, die lässt du jetzt auch mal weg. Die verschweigst du dir selber auch. Weil die rollst du ja auch, also 80 kriegst du ja immer irgendwie gerollt. Ja. So. Und dann hast du ja nur noch, in Anführungszeichen, 3 Etappen. Und das sind mal, das waren dann am Ende bei mir mit ein bisschen Verfahren hier, ein bisschen Verfahren da, waren das 140, 180, 190. Also 3 schwere Tage aufeinander. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ja jetzt irgendwie hinzukriegen sein. Dass das am Ende dann dadurch, dass die Strecke doch schwerer war und das Geläuf schwierig und so, dass das dann auch mal bedeutete 13 Stunden am Stück oder 12 Stunden am Stück, war mir vorher nicht so klar, aber muss dann halt auch irgendwie gehen. Und ging ja dann auch.
Ich habe jetzt 2 Fragen, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Das eine ist, du hast gerade Training angesprochen, da wollte ich jetzt fragen, wie hast du trainiert, aber vorher wollte ich dann eigentlich schon nochmal vorgreifen, Nämlich, du sagtest gerade, okay, du bist dann da quasi mehr oder weniger auch alleine gefahren. Es waren, weiß ich nicht, 74 Starter und Starterinnen, ne?
Oder? Ja, 74 waren, glaube ich, gemeldet. Also okay. Zum Beispiel von unseren Vieren ist einer vorher mit einer Knieverletzung ausgefallen.
Ja.
Die Zahlen habe ich nicht richtig rausbekommen, um ehrlich zu sein. Aber es waren so um die Mitte 50 sind dann am Ende in Frankfurt gestartet.
Ja.
Und bei der ersten, also die erste Etappe sind wir so als Feld gestartet sozusagen. Sieht man auch auf den Bildern. Ich bin mit meinen zwei Kollegen zusammengefahren, die erste Etappe. Einfach so, um zu gucken. Und dann war das für mich aber schon relativ klar. Wie gesagt, der Marcel ist super stark. Die Linda ist relativ klein, schmächtig und so typischer Bergfloh. Und ich bin jetzt kein Schmetterling. Deswegen war für mich klar, bei einer Etappe mit 2.500 oder 3.000 Höhenmeter, da brauche ich gar nicht versuchen, mit denen zusammenzufahren. Geht nicht, keine Chance. Und dann habe ich für mich so ein bisschen entschieden, schon nach der ersten Etappe denen zu sagen, pass mal auf, wenn ihr beiden zusammenfahren sollt, das kann ich mir vorstellen, dass es klappt, macht das ruhig, aber lasst mich zurück, geht alleine. Und das hat für mich dann auch wunderbar funktioniert.
Ja. Also das zieht sich schnell auseinander dann, ne?
Ja, genau. Und das fand ich auch gar nicht schlimm. Also das war auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen meditativ, aber ne, man hat dann hier mal einen Podcast gehört, ein Hörbuch ein bisschen reingehört. Ich habe Musikalben, die ich schon lange hören wollte, mal in Ruhe gehört. Zwischendurch kam mal hier jemand, mit dem man ein bisschen gequatscht hat, mal dort jemand, mit dem man ein bisschen gequatscht hat, aber ich habe das auch so ein bisschen genossen, alleine zu sein und dann so, wenn man quatscht, kriegt man ja auch manchmal nicht so richtig was mit von der Gegend um einen rum. Und das habe ich auch, ganz ehrlich, ich war noch niemals östlicher als Hamm, übertrieben gesagt, ne? Ich war mal in Berlin und so, aber so über Land gefahren und so, da noch nie und das so mal mitzukriegen oder so, das fand ich auch gar nicht so schlecht, alleine zu sein.
Ja, beim Training, ne? Also wie hast du dich da jetzt drauf vorbereitet? Also vor allen Dingen jetzt auch, ne? Wir haben ja beide Familie und Job und sowas. Das ist natürlich dann immer so. Was würdest du sagen? Was brauchst du da für ein Minimum aus deiner Sicht? Das ist natürlich immer sehr, sehr individuell. Und wie hast du es vor allen Dingen gemacht?
Also ich bin durch Zufall im vergangenen Winter, also so ab November, relativ viel auf Zwift gefahren. Da habe ich ganz viele Veranstaltungen, Rennen und so weiter immer mitgenommen.
Warte mal kurz, so. Liebe Hörerinnen und Hörer, Christian hatte ganz lange Vorbehalte gegenüber Zwift. So, weiter?
Ja, der Mensch ist ja in der Lage, sich zu revidieren und andere Sachen zu bewerten. Also da war ich ein bisschen, da habe ich es auch übertrieben fast schon. Ne? Also ich wollte dann, es gab diese Tour de Zwift zum Beispiel, wo man so irgendwie, ne, da habe ich dann nicht nur das Mindeste gemacht, sondern mehr als das, was man dreimal machen musste und so. Aber es war einfach, ich hatte einfach Spaß mal zu gucken, wie das ist. Also wenn, vielleicht ist das gleiche eigentlich wie bei diesem Candy Bee, ne? Also da liegt jetzt was und das soll jetzt mal gemacht werden und dann committe ich mich da irgendwie und dann ziehe ich das jetzt auch durch. Und das habe ich da gemacht. Und ab dem Zeitpunkt, ich kann das hier bei Strava auch ganz gut verfolgen, ich muss wohl irgendwann Mitte Februar entschieden haben, dass ich mitfahre, weil ab Mitte Februar bin ich nicht einmal mehr auf Zwift gewesen, sondern nur noch draußen gefahren.
Ah, okay.
Ich tendiere dazu zu sagen, das war der Punkt, wo ich entschieden habe, da mitzufahren. Und dann war für mich einfach lange Strecken fahren. Also mit lange Strecken bedeutete für mich dann im ersten Moment immer über 100 Kilometer. Also 100, ich habe dann vom 12.2. gar nicht so viel Einheiten gefahren, ne, aber immer so 100 Kilometer, 160. Dann hatte ich eigentlich geplant, zwei Blöcke zu fahren. Drei Tage hintereinander, 120, 160, 200. Weil ich dachte mir, okay, das sind diese mittleren drei Blöcke ungefähr. Ne, und dann mache ich noch so eine Steigerung rein, so aus der Trainingslehre. Beim ersten Mal hat das wunderbar geklappt. Beim zweiten Mal bin ich am Abend vorher bei unserer Gravel-Pack-Runde, das ist so bei der Arbeit eine Runde von Gravel-Fahrern, abgeflogen und habe mir dann die nächsten drei Tage mich hier mit Schmerzen der Rippe auf dem Sofa gefläzt, anstatt zu trainieren. Aber auch da dachte ich, okay, du hast jetzt eine ordentliche Grundlage, du hast jetzt hier einmal es schon geschafft, irgendwie innerhalb von drei Tagen so 25 Stunden zu fahren. Das wird irgendwie schon klappen. Ne? Also ich dachte mir, das klappt schon irgendwie, da hatte ich keine große Sorge. Also wenn ich irgendwie Fahrrad kaputt geht oder Wetter extrem schlecht wird, dann hast du die Grundlage dafür. Naja, und es ist kein Rennen, du fährst irgendwie nur in Grundlagenausdauer, dann geht das auch irgendwie.
Genau, so unterhalb des Sweet Spots, ne?
Ja, genau. Ich bin da nie drüber hinausgegangen oder nur seltenst jetzt mal irgendwo in einem Anstieg oder so mal so mal drüber zu drücken und so. Aber wenn ich mir so die Pulswerte angucke, das war jetzt alles nichts Übertriebenes. Ne? Also wenn ich mit dem 120er, 130er, 140er Puls da gefahren bin, dann war das schon. Ne, da strengst du dich, also ne, du bist halt über die Dauer wird das halt gemacht dann an der Stelle.
Aber meinst du, dass du durch Zwift dann eine bessere Grundfitness hattest? Also du bist ja quasi, Fall. Ja, ne? Du bist
Also ich bin dieses, ich habe das mal verglichen, also ich hatte, als ich losgefahren bin, um die 2000 Kilometer dieses Jahr drauf. Ja, und das hatte ich, glaube ich, im Anfang April sonst noch nie. Oder oder schon lange nicht mehr, sagen wir mal so. Also Zeit vor Kind vielleicht mal irgendwann. Weil rund um Köln war auch immer so um Ostern rum und da habe ich dann auch immer bin ich früh in die Saison eingestiegen sozusagen, aber jetzt zu dem Zeitpunkt schon 2000 hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr.
Ja,
das und dementsprechend habe ich mir auch wenig Sorgen gemacht an der Stelle.
Und jetzt so rückblickend, also auch wieder individuell, aber sagst du, war das genau richtig vom Training her oder, weiß ich, hast du zu viel gemacht, hättest auch weniger gemacht und so, also auch im Vergleich jetzt so, ich weiß jetzt eben, deswegen wäre ja ganz gut mal zu wissen, wer ist denn da jetzt eigentlich alles angekommen. Einfach, mir geht es darum, den Leuten mal so Gefühl dafür zu geben, was das für eine Herausforderung sein kann. Natürlich können wir es nicht pauschalisieren, ne, aber...
Ich glaube, das war so genau das Minimum, was man brauchte. Ja. Okay. Also ich glaube, mit viel weniger. Also dieser Winter hat da wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt, auch im Sinne von sehr oft hintereinander trainieren. Ne? Also wirklich jeden Tag morgens mal eine Stunde oder jeden Tag abends eine Stunde und das 3, 4, 5 Tage hintereinander. Ich glaube, das war gut. Und auf dem aufbauend dann lange Einheiten zu fahren, ne? Also wirklich dieser eine Block, der hat mich das wirklich diese, ja, wie ich eben sagte, 25 Stunden in 3 Tagen. Ich habe das dann auch irgendwann fast in Stunden gerechnet immer. Das hat mich, glaube ich, weit nach vorne gemacht und hat mir vor allen Dingen auch so das Selbstbewusstsein gegeben zu sagen, ja, ne, du kannst jetzt mehrere Tage hintereinander lange fahren, ohne dass du jetzt am letzten Tag morgens aufs Rad steigst und irgendwie schon nach 5 Kilometern wieder runterfallen willst. Und auch das Gefühl, aufs Rad zu steigen, das wirst du auch kennen, aufs Rad zu steigen und erstmal denken, pff, schwierig. Und dann nach irgendwie einer halben Stunde merkst, okay, Beine gehen auf, funktioniert jetzt alles. Du bist jetzt genau da, wo du gestern Abend eine Stunde vor Zieleinfahrt wieder warst.
Genau. Und man merkt auch nichts mehr. Man hat den Kontakt zum Körper komplett verloren.
Ja, und ist auch egal, ne? Es läuft irgendwie. Ja. Ich bin auch wir sind samstags angekommen und ich bin am Samstag danach zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren. Also 75 Kilometer hin, 75 Kilometer zurück. Und das war auch wieder schon wieder problemlos, ne? Also da war jetzt auch nicht irgendwie groß was kaputt in der Zeit gegangen.
Ja, ja, super.
Also ich würde sagen, so ne, gute, also vielleicht so im Herbst, Winter, gute Ausdauer, Einheit, also so eine gute Grundlagenausdauer legen, damit langen Einheiten drauf, das ist das Rezept zumindest, wenn man so Anfang April sowas machen möchte. Das halte ich für vernünftig.
Und du gewöhnst dich ja quasi schon an ein Wetter, was ja zumindest von der Vorhersage katastrophal war. Also ich habe in dieser Woche, ich habe dann immer nur gesehen, irgendwie auf Facebook oder Instagram, haben sich die Fahrer und also die Teilnehmer, Teilnehmerinnen so ausgetauscht, wie denn so die Wettervorhersagen so sind, ne? Und dass man wollte eigentlich anreisen, aber hat dann doch den Zug genommen und so. Also, aber unterwegs, wie war das dann? Hat es euch richtig erwischt oder ging es?
Ich habe mir vorher wirklich dann, ich bin ja, das weißt du ja vom Velosnack, auch bei Bekleidung hört es ja bei uns auf. Da gibt es keine Sicherung im Kopf. Da wird einfach gnadenlos versucht, mit Geld auf Sachen werfen, Defizite auszugleichen und sei es nur die Wetterdefizite. Ich hatte von der Wetterausrüstung her wirklich aufgerüstet bis zum geht nicht mehr. Es war am Ende etwas übers Ziel hinausgeschossen, denn es war an einem Tag schlimm. Und an den anderen Tagen wirklich völlig entspannt. Also wir hatten die ganze Zeit einen guten Wind, aber der kam von hinten, das war sehr erfreulich. Wir hatten mal an einem Morgen meine größte Angst war immer das Zelt im Regen aufbauen und das Zelt im Regen abbauen. Also so nass.
Ja.
Das war so meine größte Sorge und das ist einmal nicht eingetreten im Sinne von, es hat so geregnet und gestürmt, dass ich das Zelt nicht aufbauen konnte. Aber und das war auch so dieser schlimmste Tag, das war dieser, ich glaube, der dritte Tag mit dann auch der längsten Strecke, das waren jetzt bei mir diese 13 Stunden im Sattel, mit 3000 Höhenmetern, der Tag war beschissen vom Wetter, ne? Auch erst gegen späten Nachmittag für mich, aber das war jetzt kein Spaß, aber wenn ich mal sage, dass wenn von 5 Tagen ist mal einen halben Tag richtig schlimm war, dann ist das im Vergleich zu dem, was vorher angekündigt war, völlig in Ordnung.
Ich habe gesehen, du hast auch, ist ja auch immer ein schöner Service, die Gore Shake Dry gehabt, ne?
Ja, genau.
Die gab es ja mal bei einem Fahrrad-Online-Shop im Angebot und ich habe draufgeklickt, da war sie schon weg.
Ja, das kann sein, dass ich das war. Ich weiß nicht, welche Größe du gebraucht hast.
eine Größe, als ich jetzt habe, leider. Nee, ich habe die C7 und du hast die C5, glaube ich, ne? Die ist ein bisschen...
Ja, genau.
Genau, ich habe die C7. Und also das geht ist
ja
alles.
Die C7 ist ja nicht extrem sportlich geschnitten.
Exakt. So, und wenn ich am Berg dann so richtig ins Atmen komme, dann ja, wird's eng, so. Und deswegen dachte ich,
das ist der Kompressionseffekt. Das wird nicht eng, das, genau, das fördert deine Leistung.
Unterdruck.
Genau. Also eigentlich fliegst du. Ja. Ich habe die C5, also ne, die etwas für den legereren, älteren Herrn geschnittene Version. genau, die habe ich an dem Montag vorm Start noch geshoppt. Hab meiner Frau gesagt, Schatz, es regnet so. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich komme todkrank an oder ich investiere noch Geld.
Genau. Es kommt todkrank an und kann dann 4 Tage nichts machen.
Genau.
So. Ja, klar, gib aus.
Ja, kleiner Einschub. Ich bin am Montag dann aus Berlin zurückgekommen und meine Frau war am Montagmorgen mit meiner Tochter weggefahren, mit ihrer Schwester. Das heißt, es gab auch so eine Überlappung. Also wir haben uns auch 2 Wochen irgendwie nicht gesehen, was auch irgendwie so ganz komisch war.
Ja. Das hatte ich vorher noch überhaupt. Deswegen bist du gleich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren.
Nee, das hatte andere Gründe. Viel komplizierter. Das ist viel komplizierter. ja, genau. Da habe ich die Shake Dry noch geshoppt und ich muss sagen, also gute Wahl. An diesem richtig, richtig schlimmen Tag war das so eine der wenigen Sorgen, die ich hatte. Ich bin komplett trocken geblieben. Also da muss ich sagen, das hat sich echt gelohnt.
Das deckt sich übrigens auch mit meiner Erfahrung. Also ich bin nach wie vor, das haben sie wirklich, das ist fast ein Wunder. Ne?
Ja.
So. Also ist ein bisschen dünner, auch der Stoff und so, aber
ja, das ist fast Papier. Und ich habe da aber auch, also ich habe einmal vom Christian eBay sozusagen, wie du ihn jetzt getauft hast, die Rückmeldung schon bekommen, dass das wirklich was taugt. Und da muss ich den Basti erwähnen, Basti, ein Kollege, der ist damals das 24-Stunden-Rennen mal gefahren, als es quasi 24 Stunden durchgeregnet hat.
Ah,
ja. Und den hatte ich vorher gefragt, ich so, dem hatte ich auch gesagt, ja, ich habe eine Regenjacke gekauft. Und da meinte der so, ja, was denn genau? Ich so, ja, hier die Shake Dry, ja, beste Wahl, alles klar. So, dass ich die 2 Meinungen hatte und dann habe ich mir schon keine Sorgen mehr gemacht. Gute Wahl, also. Ja. Die hat mich durch diesen schlimmen Tag gebracht. Die hatte ich dann aber auch später öfter mal an, weil die einfach so schnell an, aus und leicht, die konnte man schnell zugänglich irgendwo haben.
Auch und, gegen Wind und so, ne? Ist ja genau, super, auch gegen absolut. Kälte, ja. Und Regenhose dann und Gamaschen sowas, oder?
Nee, da habe ich, ich komme ja nicht vom Reiseradeln, sondern ich komme vom Rennradsport. Ich hatte Gamaschen überhaupt nichts. Ich hatte normale Überschuhe. Das habe ich mal nachgeguckt seit 2005. Die gleichen Überschuhe,
okay,
die jetzt aber dann beerdigt werden müssen. Also die haben ihren Dienst verrichtet, wurden beerdigt und das ist auch gut so. Einfach so Neoprenüberschuhe, ganz einfach.
Okay.
Ich hatte noch vorher ein kleines Paketchen von dem englischen Hersteller Raffag bekommen mit ein paar Sachen. Da war jetzt so eine Cargo-Bib, die ist so ein bisschen wasserabweisend. Und so Beinlinge, diese Explorer-Beinlinge, die relativ neu sind, die sind auch wasserabweisend. Das hat mir gereicht. Also das war für mich, ich wollte jetzt nicht noch eine Regenhose und so Zeugs irgendwie drauf.
Ja.
Ich hatte noch wasserfeste Socken.
Ja.
Hatte ich vorher nie ausprobiert, aber dachte ich, wasserfest ist genau das, was ich brauche.
Ja.
Hat gewirkt, also hat länger gewirkt, als ich dachte. Okay. Das war für mich auch so eine Erkenntnis. Die hatte ich 3 Tage an, also die 3 schlimmen Tage und dann waren es auch nicht mehr nötig und nach 3 Tagen die Socken wechseln erschien mir auch als sinnvoll.
Ja.
Unter vielerlei Hinsicht.
Ja, vermutlich gab es entlang der Strecke schon Volksbegehren, dass du da jetzt mal die Socken wechselst. Ja. Na, ich hatte mir Sealskins gekauft und das war nix.
Ja, also ich bin, glaube ich, auch motorisch zu unbegabt dafür.
Ja.
Also so wasserdichte Socken, ich hatte jetzt von Endura welche, aber da gibt es noch andere Hersteller noch, ne? Das ist durchaus, wenn man jetzt. Die sind halt relativ dick und schwer und
ja.
Ne? Also das muss man in Kauf nehmen, aber dafür machen die zumindest für so 3-4 Tage, wenn man die als Notlösung, wenn man weiß, okay, ich fahre jetzt eine Woche und habe 2 Regentage, die einzupacken, dann zu nutzen und hinterher wieder auf andere zu wechseln, halte ich für einen sinnvollen Gedanken.
Sind die Beinlinge eigentlich relativ leicht oder sind die schon so, okay, weil ich habe welche von Grip Grab und die haben auch so einen Gore-Tex-Anteil, so ein bisschen Wasserabweis oder so einen wasserabweisenden Anteil, so ein bisschen wärmer. Die sind aber ein bisschen schwer. Die habe ich jetzt aber irgendwie geschrottet, als ich mich nochmal hingelegt habe.
Also die sind, fand die überraschend leicht und hatte dann auch die Sorge, dass die nicht warm genug sind. Aber das hat, und die ersten paar Meter waren sie auch recht kalt. Aber dann hatte sich das erübrigt und die waren also wirklich extrem leicht. Und es hat jetzt nicht mehrere Tage am Stück geregnet, aber für jetzt so mal einen halben Tag Starkregen oder so war das für mich völlig ausreichend. Bei ungefähr Temperaturen würde ich schätzen zwischen vielleicht so 3 und 6 Grad irgendwie war das jetzt. Also wenn ich die jetzt, wenn ich im Sommer fahren würde über mehrere Tage und hätte, dann würde ich eine kurze Hose, würde ich mir die auf jeden Fall als Notfalllösung für abends oder für einen Regentag oder so einpacken, weil die wiegen nichts oder fast nichts.
Weil wir gerade im Ausrüstungsgespräch sind, diese Socken, die du da drüber hast. Also ich habe ja so eine Gamaschen noch aus Neopren, ne, so drüber und so, wunderbar. Diese Socken, wie hast du da irgendwie mal einen Namen oder sowas, damit ich mir das mal angucken kann? Boah, ich habe die mal gesehen, aber sind die sind warm und wasserdicht, ja?
Ja. Also okay. Ne, Wasser, ich zitiere da den großen Markus aus Stavanger. Wasser findet immer seinen Weg.
Ja, klar. Und
entweder von der Luft, also von der Pore sozusagen.
Ja, Schweiß oder Regen, ne? Also eins wird, ja.
Genau. Da findest du immer seinen Weg, ihren Weg. Aber ich empfand das jetzt, also ich fand das durchaus also angenehm. Also das war nicht, dass da so, kennst du dieses triefende, so wenn man so tritt und dann macht das so.
Ja, ja, nee, dann bist du durch. Dann kannst du irgendwo weggehen. Genau. Ja.
Das war dann nicht der Fall und ich gucke gerade, ob ich da einen Namen finde.
Weil ich habe, also ich finde die Gamaschen, die ich jetzt habe, finde ich super und so. Damit fahre ich eigentlich auch ganz viel, ne? So. Aber das ist natürlich auch Packmaß, ne?
Ja.
So, und deswegen bin ich immer auf der Suche und hatte das natürlich gesehen, die Rennradfahrer und so, die also von der Straße eher kommen, die haben diese Überzieher. Ich habe dem nie so getraut, aber wenn du jetzt sagst, ey, das, dann probiere ich die mal aus. Dann
nehme ja, ich also diese Socken sind, die heißen Humvee Waterproof 2 Socken von Endura. Mhm. Humvee geschrieben Heinrich Ulrich, Mata, Victor, Emil. Und das hat für mich gut funktioniert. Und diese Überschuhe, das sind einfach so Neoprenüberschuhe. Da muss ich mich jetzt aber auch neu orientieren, weil die gibt es leider nicht mehr, die ich da hatte.
Neopren, Rennrad, sowas. Oder wo findet man die, ja, ne?
Ja, das sind, also diese Socken sind ja ganz normale Socken.
Ja, die ja.
Medienschuhtrag. Und ja, Überschuhe, da wirst du reichlich finden. Da muss ich mich aber mal orientieren. Da bin ich jetzt.
Weil wenn du dich orientiert hast, kannst du nochmal Bescheid sagen.
Oder ja, auf jeden Fall. Das kriege ich im nächsten Winter.
Ja, siehst du,
hast du vielleicht noch. Ausrüstung, da gehört ja auch Tasche zu, da hättest du ja wahrscheinlich als nächstes nachgefragt.
Richtig.
Ich hatte jetzt das Glück natürlich, dass wir mit Bike Components da irgendwie so einen riesigen Fundus in unserer Fotoabteilung hatten, wo ich mir was ausleihen konnte. Mhm. Also ich hatte deinen Artikel 400 Euro für eine Ausrüstung auch schon mal schon vorsichtig angelesen, wofür ich noch investieren muss. Hab dann aber jetzt im Sinne von Zelt, Isomatte, Schlafsack, Inline, nehmen wir das Inliner für im Zelt?
Inlet.
Für Inlay, genau, danke. Habe ich alles gestellt bekommen, das konnte ich aus unserem Fundus nehmen, da war ich auch ganz froh drum, weil ja, da hätte jetzt schon ein größeres Loch in die Kasse gerissen, muss man ehrlich sein.
Ja,
da habe ich dann von VD, das nannte sich Taurus, glaube ich, Taurus, ein Personenzelt, knapp 1,3 Kilo, hat für mich fantastisch funktioniert. Ich habe da wirklich zwei linke Hände, aber wenn die nach, kam abends an, das hat keine 5 Minuten, keine 10 Minuten gedauert, da stand das Zelt. Das ist für mich schon ein Qualitätsmerkmal sondergleichen.
Ja.
Isomatte gut funktioniert, Schlafsack gut funktioniert. Also da war ich schon mal froh, dass ich da nicht groß investieren musste. Dann hatte ich vorne so eine Lenkerrolle. Mhm. Also ne, wie heißt der Fachbegriff? Lenkerrolle würde ich es nennen.
Ja.
Von Ortlieb. Mhm. Die hat auch für mich wirklich gut funktioniert, weil da konnte ich den Schlafsack einmal komplett reinstopfen.
Ja.
Ne, den habe ich einfach rein und hatte dann links noch ein bisschen Platz, rechts ein bisschen Platz, war das Ding voll, ich war glücklich. Hinten hatte ich diese große 16,5, also nicht mehr das allerneueste Modell mit dem Quick Release, sondern das Vorgängermodell. Mhm. Da hört man ja immer wieder, dass das nach hinten so absackt, wenn man nicht diesen extra Spanngurt drauf macht. Das Problem hatte ich, das lag aber nicht an der Tasche. Das lag einfach an dem blöden Gepäck. Ich hatte einfach Gepäck dabei, was so blöd von der Form war, dass man es nicht vernünftig komprimieren konnte.
Ja.
Wir haben für die Arche so Geschenke mitgebracht. Und da hatte ich ein Stifteset, was vielleicht so 20, 25 Zentimeter lang und nochmal, naja, sagen wir eher 30 lang und 15 bis 20 breit war und 8 Zentimeter hoch. Das war einfach wie so ein Viereck. Und das konntest du nirgendwo hinpacken vernünftig. Und das habe ich dann. Ja, das wäre vielleicht so, in der Tat hatte ich noch irgendwie überlegt, einen kleinen Rucksack oder so. Es war wirklich saublöd, das Packmaß war einfach blöd. Und das habe ich dann da hinten reingetan und dann konnte man aber auch nicht vernünftig drüber, drunter. Ich brauchte aber auch nicht mehr Platz, also deswegen habe ich es reingepackt und das sackte dann einfach so ein bisschen runter hinten. Das sieht blöd aus, aber das ist einfach der Pack, also den Teilen geschuldet, die da drin waren.
Weil du es gerade sagst, wie war das? Also wenn du dort jetzt ankommst als Candy Bee Teilnehmer und dann liegen dort die Sachen, die man mitnimmt, ne? Und du suchst dir einfach eins aus oder du bist halt zufällig der Letzte und musst halt nehmen, was, also dann musst du den großen Grill noch nehmen.
Der ja, genau. Da liegt, so. Das ferngesteuerte Auto war, glaube ich, auch ganz begehrt.
Okay. Aha.
First comes, first serves. So war das Spiel.
Ja. Na gut.
Also meine Kollegin Linda hatte wirklich das, also selten so viel Mitleid für einen Menschen gehabt, die ist gestürzt zwischendurch.
Oh.
Ja. An diesem schlimmen Tag, weggeweht einfach von der Windböe, da kam das, was sie am Berg als Vorteil hatte, kam ihr da nicht zugute, die kleine leicht. auf den Kopf gefallen und hat dann auch aufhören müssen mit Gehirnerschütterung. Dann habe ich noch ihr Geschenk mitgenommen, weil ich dachte, okay, die Kinder können jetzt nicht für den Wind. Ja. Und das war so ein kleines Kartenspiel. Da war ich sehr froh, dass sie nicht das ferngesteuerte Auto hat. Die war einfach cleverer als ich und hat früher sich ausgestattet. Aber okay. Ja, da hat man bekommen, was man noch
kann. Ich hoffe, ihr geht's gut wieder.
Ja, die ist schon wieder Fahrrad gefahren. Alles gut, das war jetzt nur eine vernünftige Entscheidung, nicht mit irgendwie, also das ist alles nur Spaß. Wir machen das alles aus Spaß und Hobby. Und
da wird ja auch immer
muss man nichts riskieren.
Wenn man sieht, Helm, ne? Helm. Ja. Okay, also gut, Taschen waren wir vorhin, Rahmentasche, hast du da was mit?
Genau, ich hatte hinten die große, dann hatte ich Rahmentaschen, genau. Ich hatte vorne, das ist noch nicht so verbreitet oder haben noch nicht so viele, gibt es da noch nicht so viele Anbieter. Ich hatte unter dem Aero-Aufleger vorne so ein Holster mit einem Dryback drin von Restrap.
Okay, welches da?
Ich glaube, Restrap hat nur eins, oder? Aero Bar.
Achso, speziell dafür. Okay.
Ja,
genau. Das ist super, das habe ich mir auch mal angeguckt,
Kann ich nur empfehlen. Also das war fantastisch. Ich hatte mir auch vorher sehr viel Gedanken gemacht, wie, was, wohin. Also, ne, da ich nicht viel Erfahrung hatte, und Erfahrung muss man durch Nachdenken ersetzen, habe ich es immer so gemacht, ich hatte vorne in diesem Bag, das sind so 7 Liter, da hatte ich Zelt drin. Also nur das Zelt und eine warme Jacke. Das heißt, wenn ich ankam, warme Jacke übergezogen, dass man nicht friert und Zelt ausgepackt, Zelt hingelegt. Dann bin ich als erstes hinten an die Tasche, habe da die Gestänge vom Zelt rausgenommen und habe das Zelt aufgebaut, sodass das schon mal safe war. Also dass das quasi als erstes fertig war. Ich weiß nicht, ob das so in der Bikepacker-Szene der allgemeine Tenor ist, so zu machen, aber das hat für mich funktioniert.
Also in der Facebook-Bikepacker-Szene gibt's natürlich nur Wahrheiten.
Ja.
Und in der richtigen Bikepacker-Szene ist es völlig wurscht. Hauptsache, du kommst damit klar.
Ja, also ich bin damit sehr gut klargekommen. Insofern, was hätte denn die Facebook, die reine Lehre dort gesagt? Die hätte
mich die hätten jetzt erstmal grundsätzlich gesagt, das ist viel zu viel.
Ja.
Dann hätten sie gesagt, das ist auch falsch.
Ja.
Weil vorne so viel dran, dann gibt es bestimmt noch ein paar Experten, die gesagt haben, da ist zu viel Last vorne drauf.
Ja.
Du wirst beim Lenken, das geht gar nicht.
Ja,
Hinten wärst sowieso ausgeschimpft worden, was dann wahrscheinlich in eine breite, unqualifizierte Ortlieb-Bash gegangen wäre. Und dann wäre irgendwann mal jemand gekommen und hätte gesagt, warum nimmst du denn nicht gleich einen Gepäckträger, so wie früher?
Ja, okay.
Und dann, da steige ich dann meistens aus. Also wir reden nur über die ersten 30 Sekunden eines Dialogs auf Facebook.
Ja, ich hatte noch kurz was von Surly. Ich bin ja in Surly mit einem Special gefahren. Die haben auch einen Anhänger. Vielleicht, das hatte ich auch kurz überlegt.
Surly, das ist erstmal sowieso Stahl. Schwer. Okay,
Schwer. Schwer, schön. Schwer und schön fängt gleich an.
Ja.
Genau, also von Restrap hatte ich dieses Aero-Bar-Bag da drunter. Wie gesagt, ne, kam ich an, hatte ich als erstes leer gemacht. Ich habe mir immer so Systematiken überlegt. Und dann hatte ich hatte von Ortlieb probiert, diese Rahmentasche, also die oben, die so im Dreieck drin ist, aber nicht ganz, sondern nur oben. Da kam ich aber mit den Knien dran. Das war die war ein bisschen zu breit für mich. Und hinterher habe ich gelernt oder gesehen, man kann die einfach mit dem Strap so zusammenbinden und dann ist die schmaler. Boah, hätte ich vorher wissen müssen.
Machen viele auch bei den alten, bei den ersten Versionen, weil da der Reißverschluss oft kaputt gegangen ist. Deswegen haben sie dann mit dem Gott zugemacht.
Vielleicht war das auch der Grund und ich habe es einfach falsch interpretiert. Habe ich jetzt also als Anregung übernommen auch. Aber ich habe mir dann von Restrap, ich dachte mir, okay, wenn das vorne gut funktioniert, dann kannst du es ja mal ausprobieren. Und habe mir von Restrap direkt so eine 4 Liter im Rahmen unten und oben drauf nochmal 1,5 Liter. Und da hatte ich dann drin, ich glaube, links irgendwie so Werkzeug. Also alles, was ich zwischendurch schnell gebrauchen könnte, wenn man der Not am Mann ist. Disclaimer, ich habe das Öl gebraucht, sonst nix.
Ja.
Auf der rechten Seite hatte ich alles, was mit Strom zu tun hat. Powerbanks, Ersatzkabel und so weiter und Licht dabei. Und oben einfach alles, was du schnell greifen willst. Von Taschentuch über Riegel, über alles Mögliche. Und das hat alles so... Würde ich nicht wieder anders, würde ich beim nächsten Mal genauso wieder machen.
Musstest du viel Essen mitnehmen? Also wie war das so, die Versorgungslage auf den
Etappen? Ja, das war ganz, ich habe zwischendurch, ich habe vorher so überlegt, Kocher mitnehmen, Kocher, da musst du Wasser, Nudeln und so weiter. Und dann habe ich mit unserem Fotografen gesprochen, Michael, der mir auch ganz oft Anregungen oder irgendwie, nicht Tipps, aber so gesagt hat, denk doch mal darüber nach oder darüber nach. Und er meinte dann, willst du nicht trocken fahren? Ich so, was ist denn trocken fahren? Ja, also nichts groß vorher, nichts an Essen mitnehmen, sondern nicht unterwegs versorgen. Und dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich, es sind 4 Tage. Also es gab immer einen Supermarkt, oder doch, ich glaube, immer einen Supermarkt kurz vor Ende. Mhm. Da bin ich dann reinmarschiert, hab mich mit Getränken versorgt, so viel es ging. Und hab dann da irgendwie zwei Würstchen, einen Fertignudelsalat und ein Baguette geholt oder irgendwie sowas. Mhm. Hab das da auf den Grill geschmissen und das war's. Und das habe ich die ersten 2 Tage gemacht. Das hat wunderbar für mich funktioniert. Mhm. Tagsüber irgendwo bei einem Bäcker rein. Wenn es mal einen gab, das war eine der Erkenntnisse, die mich echt überrascht haben, dass ich teilweise stundenlang durch Dörfer gefahren bin und es nirgendwo einen Bäcker gab. Mhm. Es hat mich echt so, hab dann irgendwann mal so einen fahrenden Wagen getroffen, so eine Bäckersfrau, ja, da mit so einem, ne? Mit der habe ich mich dann unterhalten, nachdem ich ihre Auslage geplündert hatte. Und die meinte auch, ja, es lohnt sich hier nicht und so weiter. Es war auch ein interessantes Gespräch. Und das ist, was ich meinte, ne? Wenn du alleine fährst, siehst du solche Sachen und sprichst ja auch mit den Leuten.
Ja. Und auch keine Tankstellen, gar, also wenig.
Ja, Tankstellen war auch rar gesät. Also hier, wenn ich eine Tankstelle gesehen habe, sofort ran, alle Flaschen aufgefüllt. Also ich hatte auch nur 2 Liter, also 2 1-Liter Flaschen am Rad. Mhm. Weil ich dachte vorher, naja, du bist ja jetzt nicht irgendwo in der marokkanischen Wüste oder in Kirgisistan. Das geht schon irgendwie. Mhm. Und das hat auch so gerade funktioniert. Also okay, ne, ich habe immer irgendwie was bekommen. Irgendwie.
Bist du viel drin? Nee, du hast irgendwann mal erzählt, dass du warst auch schon mal so 7 Tage unterwegs und hast nichts getrunken, ne? Also du bist auch so trinken. Naja, du warst
okay. Ich bin trinkfaul. Also ich bin eher wie so ein Kamel. Ich kann dann, ich kann am Abend irgendwie, also nicht, weil ich abends dann Bier trinke, aber abends so innerhalb von kürzester Zeit mir 2 bis 3 Liter reinschrauben und kann dann aber auch sehr lange nichts trinken. Also ich komme damit ganz gut irgendwie, ne? Also das ist wahrscheinlich nicht klug und nicht gesund und ich versuche es auch zu vermeiden, aber es geht zur Not bei mir.
Okay. Also viel Trinker lieber nochmal so 3 Flaschen mitnehmen sozusagen.
Das weißt du besser als ich. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ich habe auch zwischendurch meiner Tankstelle, habe ich dann so gemacht, ich habe meine 2 Liter voll gemacht, habe mir dann nochmal so eine Literflasche hinten auf das Ortliebtasche hinten so draufgeschnallt. Dann hatte ich ja irgendwie noch 1 Liter getrunken, dann hatte ich 2 Liter an Bord, noch eine hinten drauf, da hatte ich 4 Liter innerhalb von kürzester Zeit zur Verfügung. Also ja, damit komme ich schon durch den Tag. Ja, und das war so die Ausrüstung. Ne? Und ich habe dann Kocher und so, habe ich gar nichts mitgenommen. Mhm. Ich bin auch nicht so, ich brauche nicht morgens einen Kaffee. Ich trinke gerne morgens einen Kaffee, aber brauche ich nicht. Passte das so. Ich wollte nicht mehr als nötig mitnehmen. Weil am Ende des Tages wog das Rad dann, wir haben es nochmal kurz vorher gewogen, 23 Kilo.
Ja.
Und das reichte mir jetzt dann auch.
Ja, ist doch aber okay. Also,
wenn du das sagst,
auf,
das
auf Facebook wäre das ist auch schlimm. Und oder zu wenig, je nachdem.
Ja.
Völlig egal. Midnight Special, Soli Midnight Special, schönes Rad. Mhm. Danke. Welche Übersetzung bist du gefahren?
Ja, da habe ich auch lange drüber nach. Ich habe mir immer über viele Sachen lange Gedanken gemacht und als ich dann entschieden habe, habe ich danach nicht mehr drüber nachgedacht. Das war immer so meine Herangehensweise. Dieses Rad, ich fahre hinten diese ganz normale, es ist eine ganz normale GRX-Gruppe mit nichts Besonderem. Hinten die 1142 mit einem langen Schaltwerk, vorne die ganz normale GRX-Kurbel, aber dort habe ich verschiedene Kettenblätter für verschiedene Anlässe.
Mhm. Also zweifach fährst du?
Nee, einfach.
Einfach, okay.
Das heißt, ich wechsle dieses Einfach-Kettenblatt einfach. Ja. Ich habe einen 46er, was ich zum Beispiel letztes Jahr beim Euregio Gravel gefahren bin. Mhm. Einfach Holland, völlig flach. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie eine Bergübersetzung. Ja. Dafür konnte ich schön ballern.
Ja.
Ich fahre standardmäßig das 42er, oval, muss ich mal so sagen. Also 46 oval, 42 oval. Hatte dann bisher noch für so hügelige Tage oder viele Höhenmeter ein 38er oval.
Mhm. Also leichte Untersetzung dann?
Genau. Mhm. Und habe jetzt dafür noch angeschafft einen 36er. Das gibt es leider nicht in Oval. Das geht wohl irgendwie vom Lochkreis nicht, aber von Wolftooth. Mhm. Schwieriger Name, Wolftooth. die bieten da verschiedene Blätter an für die GRX-Kurbel und da habe ich jetzt quasi mir einmal das Sortiment hier hingelegt und ich sag mal so, es gab Stellen, da musste ich schieben, weil Untergrund schlecht, weil Steigung sehr stark, zum Beispiel dieser berühmte Weinberg.
Mhm.
Aber wenn ich da nicht mit einer 36-42 hochkomme, dann wäre ich mit einer 34 oder 32-42 wahrscheinlich auch umgefallen, weil ich so langsam gewesen wäre.
Mhm.
Und ich finde, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du so lange Strecken fährst, aber da mal zwischendurch 10 Minuten, eine Viertelstunde schieben, um mal eine andere Belastung zu haben, finde ich jetzt auch ganz angenehm fast schon. Also
ja, ich mach's ja oft nicht absichtlich.
Absichtlich nicht. Ja. Vielleicht redet man sich das auch schön, so nach dem Motto, ach, ist jetzt mal auch noch eine schöne Abwechslung.
Im Winter mal, ehrlicherweise, da ist manchmal die Füße, ne, so wenn du dann so sehr lange unterwegs bist, dass du die Füße noch mal ein bisschen warm kriegst, dass man da ein bisschen geht, aber ja, du bist, klar,
Ja. Ja, das fand ich jetzt nicht schlimm. Also für mich, Übersetzung würde ich auch wieder so wählen. Der Markus hatte vorher gesagt, wie Übersetzung, da ist da was am Rad dran, da musst du nichts ändern. Mhm. Aber da war ich froh, auf den Rad ausnahmsweise mal nicht gehört zu haben. Weil die 42, das, da hätte ich, glaube ich, mit 23 Kilo weniger Spaß gehabt.
Ja, es ist ja oft, ne, so dieses, wenn, also dass die Übersetzungen so konzipiert sind, dass du zwar gut, weiß ich, Gravel oder weiß ich was fahren kannst, aber in dem Moment, wenn du wirklich Gepäck zulädst, ja, dann wird es halt in einem hügeligen Gelände, dann kann es auch anstrengend werden.
Genau. Oder ja, du musst halt 3000 Höhenmeter selbst, 3000 Höhenmeter oder 3,2 waren es genau genommen, da ist ja jetzt nicht, dass dich die eine Steigung mit den 14% kaputt macht, sondern das ist die 10. Steigung oder die 12. Steigung, die einen dann langsam aber sicher mürbe machen. Genau. Und brauche ich ja nicht. Geht ja auch nichts. Ich habe ja Spaß haben.
Ja, ja, eben, genau. Also von daher, ja, klar. Ja. Okay, nee, das ist auch so, ne, weil es vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ja, sag mal, ist das wirklich was für Gravel-Bikes oder sagst du jetzt, ich meine jetzt, habe ja mitbekommen, dass da so ein bisschen auch der Untergrund jetzt nicht ganz optimal war durch die Regenfälle und so, aber ist das was fürs Gravelbike, wo man sagt, ja, ja, klar, da kommst du dann durch, oder brauchst doch noch mal ein anderes Bike? Also ich weiß nicht, Rolf ist, glaube ich, mit einem 29 Zoll gefahren und so, also
Ich weiß es nicht. Also für mich war jedenfalls das Einzige, was ich mir manchmal ein bisschen gewünscht, also ich hatte, ich kann ihn nicht aussprechen, wie man die Reifen nennt, muss ich gestehen, von Pirelli, die Gravel-Reifen, für Mixterrain Cinturato. Ich war mit den Reifen, mit Laufrädern, ich war mit dem Rad, so wie es da war, wie es da gestanden hat, im Nachhinein würde ich nichts dran ändern. Ich würde
genau. Welche Breite hattest du?
40 Millimeter.
Okay.
Ich war manchmal, die Linda ist, glaube ich, 50 gefahren oder 45 oder so. Da habe ich mir manchmal gewünscht, ein bisschen mehr zu haben. Aber andererseits, an einem Abend, an dem vorletzten, ja, also quasi am letzten Abend, bevor wir am nächsten Tag nochmal eine Halbetappe gefahren sind, bin ich auch ein Stück Straße gefahren. Da fand ich das Ganze, da bin ich super gerollt. Da dachte ich noch so, aber da kommen wir vielleicht dann gleich bei diesen Tagen ein bisschen zu. Ich glaube nicht, dass man da unbedingt ein MTB braucht. Ich hätte vielleicht ein bisschen breitere Reifen noch haben können, das hätte mich nicht gestört. Aber ansonsten fand ich das schon mit Gravelbikes, auch die anderen Räder, die da so unterwegs waren. Die meisten waren ja schon Richtung Gravelbike. Das fand ich schon das richtige Fahrrad dafür. Also dieser eine Tag mit dem Schlamm, da wäre, glaube ich, also ich weiß nicht, da wäre es mit dem Fatbike vielleicht einigermaßen durchgekommen. Aber da wäre es an anderen Punkten dann wahrscheinlich Probleme bekommen. Aber ansonsten fand ich das schon okay so. Also ganz gut so. Also das war, für mich war das so vom Setup-Bike genau das, was ich gerne fahre.
Dann lass uns doch mal zu den Tagen kommen. Du hast ja schon gesagt, es ging los. Ihr seid dann, das war eine kürzere. Die erste Etappe war wie lang?
Genau. 70? Das waren knapp unter 80 Stunden, 80 Stunden, 80 Kilometer in 4 Stunden. Aha. Das war wirklich so auf Galopp. Ne? Also da ist man jetzt mit einer, ich habe hier mal die Daten, als Strava jetzt mir aufgerufen. 20er Schnitt, 120 Puls, 10 Grad. Das war jetzt wirklich so, ah, okay, man findet sich, man kommt so ein bisschen rein. Ich an dem Tag war so mein erster Gedanke immer, okay, wie klappt das mit dem Zeltplatz? Also das Fahren war da überhaupt kein Problem. Das war, man ist dann so runter von Frankfurt nach Darmstadt, weil damals die Kennybomber auch so eine Schleife geflogen sind, damit die Höhe gewinnen konnten, ne? Damit die nicht direkt an der Grenze sind. Ja, und dann so Richtung Darmstadt und dann hoch so ein bisschen Richtung Aschaffenburg, so ganz grob gesagt. Ja, dann kam schon das erste Lager. Das war irgendwie nach 4 Stunden. Man hat sich getroffen an diesem Luftbrückenplatz. Ist dann gemeinsam losgefahren, ne? Noch Bildchen hier, Bildchen da, eine kurze Ansprache. Und ja, dann ging's los. Und das war echt, also im besten Sinne ereignislos. Also wirklich, ne? Strecke ein bisschen, so die Waldwege. Alles cool, alles schön. Und da kam man nach 4 Stunden auch an. Das war wirklich so, das verflog auch verflog einfach.
Wie ein Wimpernschlag.
Ja, genau. Und dann ankommen, ne, dann war an dem Tag so, dass das Lager getrennt war, weil nicht genug Platz für alle war. Das heißt, das eine war an so einem, an dem Fliegerplatz. Das waren ja immer Flugplätze.
Das ist eine coole Idee übrigens.
Ja. Ja, sehr, sehr. Und das Bodenpersonal da, die also da vor Ort geholfen haben, kann man auch nochmal, wie allen anderen, die das organisiert haben, nur größte Hochachtung aussprechen. Und der eine Platz war dort und der andere war dann an so einer Art Sportplatz. Dann sind wir ein bisschen später angekommen, sind wir zum Sportplatz, hat den Vorteil, da gab es Dusche, Toilette und alles. Ah, okay, also klasse. Auch super. Supermarkt direkt auf der anderen Straßenseite im Prinzip. Und ja, dann hat man abends noch ein bisschen gegrillt auf diesem Flugplatz und dann war bei mir aber auch schon immer relativ früh, nicht vorher, aber am ersten Abend schon so der Gedanke, ich weiß, dass ich ganz gut regenerieren kann, aber dafür brauche ich Schlaf. Und wenn dann abends alle noch so ein bisschen zusammensaßen und so, war ich schon immer einer der Ersten, der gesagt hat, ey, ich gehe jetzt mal pennen, weil brauche ich einfach, ich brauche ein bisschen Ruhe. Und das hatte ich am ersten Abend schon so für mich entdeckt oder gemerkt und das war auch richtig so. Also es war an den anderen Abenden auch so, wobei ich dann zugegebenermaßen manchmal auch ankam, wo schon Ruhe war, weil alle schon im Zelt lagen und pennten.
Wann bist du immer früh los? Hast du dir da so eine bestimmte Zeit?
Wie es halt passt. Ich habe einfach gesagt, aufstehen. Man pennt ja nicht aus im Zelt da. Ne? Also ich bin einfach wach geworden. Hab dann mit den anderen das waren immer primär erstmal, war meine erste Ansprechpartner natürlich meine Teamkollegen. Oder Teamkollegen oder Arbeitskollegen oder wie man auch immer das nennen mag. So nach dem Motto, hey, alles gut, ne, wie geht's uns, fahren wir los, und dann, aber da ich ja eh alleine fahren wollte, wir sind meistens gemeinsam gestartet, kurz zusammen gefahren, naja, und dann hat sich das so verlaufen, aber so zwischen, ich sag mal grob zwischen 7 und 9 bin ich bestimmt immer losgefahren, also ich hab's versucht zeitig zu machen. Nach hinten raus ist dann eigentlich auch immer ein bisschen später geworden. Kam dann auch zu so Situationen, wo der Fotograf dann meinte, ey, ich möchte gleich nochmal Zelt abbauen, fotografieren. Ja. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen warten, wo man dann nicht so schnell los konnte, wie man wollte. Aber ja, das ging auch.
Und dann bist du, ja klar, gut, das eine, weil du gerade sagst, du bist dann mal angekommen, als die schon gepennt haben. Das war dann der zweite Tag?
Das waren die letzten.
Das waren die letzten
Tage. Beim zweiten Tag, ne, die zweite Etappe waren dann schon 140 Kilometer mit 2.500 Höhenmeter. Das war schon so ein bisschen eher was, wo man sich anstrengen musste. War aber auch jetzt, ne, an dem ist man gut durchgekommen. Ich habe dann in Fulda, also man ist quasi in der Nähe Aschaffenburg, kurz bis hinter Fulda gefahren. Das war dann auch, ne, wie gesagt, 2.500 Höhenmeter. Das war schon so ein bisschen, ne, knackiger.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber auch das einfach so durchgetrampelt. Das Wetter war okay. Schön war ich, der Hans vom Fahrradio, der stand in Fulda auf einmal am Dom. Da wir uns hier aus Köln, ne, auch schon ein paar Mal getroffen haben, also ich wusste sofort, wer da steht, als ich den gesehen habe. Ne, war auch eine Überraschung, aber da bin ich echt gefreut. Und dann haben wir da, hatte auch Temperaturen, zweistelligen Bereich, fast den ganzen Tag.
Sommer.
Ja, also war ganz entspanntes Fahren. Und das Einzige, was an dem Tag echt ärgerlich war, ich war in Fulda. Es war so der Punkt, wo ich ein bisschen Hunger hatte. Und dachte mir, okay, jetzt musst du irgendwo was essen, weil den ganzen Tag irgendwie so Müsli-Riegel und hier mal einen Kuchen vielleicht, aber ich wollte irgendwie, weiß nicht, ob du das kennst, wo der Punkt ist, wo man sowas Herzhaftes haben
will. Ja, genau.
Und dann fahre ich irgendwo vorbei und sehe da so einen Biergarten, wo Hopfentraum steht. Und ich so, boah, geil, Hopfentraum, mein Ding. Und ich dachte schon, ich sah mich schon so 5 verschiedene alkoholfreie Biere ausprobieren, während ich irgendwie einen Riesenteller Nudeln esse. Und da kam ich dahin und das war echt so ein bisschen snobby. Und es gab nur so blutige Steaks und Rind und boah, große Fleischspatzen und so. Ja. Und danach stand mir so gar nicht der Sinn. Und dann bin ich, ist der Hopfentraum zerplatzt und ich bin weitergefahren. Das ist ein bisschen traurig.
Ja, aber doch, so ein Hieper hat man dann manchmal, ne? So mit dem ganzen Kram sonst.
Von Fulda bis zum Camp war es dann wieder gar nicht mehr so weit und dann bin ich da irgendwie wieder in den Supermarkt, hier paar Grillwürstchen, 2 Nudelsalat, so das Typische. Wow, und dann war der Tag auch wieder vorbei. Dann saß man da, das war so ein Grillplatz und da war schon so ein bisschen so enger, sag ich mal, mit den ganzen Zelten. Da hat man so ein bisschen so Zelt an Zelt da gemacht. Und da war auch so ein schöner Moment, wo ich gesagt habe, ey, guck mal hier, ist noch eine Ecke frei. Da habe ich mein Zelt hingeplatzt und dann hat man auch gemerkt, dass da deutlich erfahrenere Menschen waren. Der meinte, nee, würde ich nicht machen. Ja. Ich so, okay. Naja, guck mal, wenn es gleich anfängt zu regnen, da ist der Hang, dann kommt alles runter. Ja. Ich so, okay. Und das war so ein schönes Ding, ne, wo man so nach dem Motto, ey, hier kann man noch von anderen, oder hier lernt man dazu, ne, dass die meisten mir da viel voraus hatten, war mir von vorher rein klar. Aber das war echt so schön. Und dann hat man ein bisschen da rumgeschnackt und dann, jeder, der noch nach mir kam, wurde dann auch mit Applaus da begrüßt und alles. Dann hat man sich ins Zelt gelegt.
Gab es Schnarcher? Und,
gab es, aber...
Hat man dir gesagt...
Also wenn ich da liege und schlafe, kriege ich nichts. Also ich habe wirklich einen sehr, sehr, sehr gesunden Schlaf. Am letzten und vorletzten Tag war ich immer einer, ich will nicht sagen der Letzte oder einer der Letzten, der ankam. Dann hatte man den Vorteil, man konnte schon hören, wo man sich, in welche Ecke man sich legen muss. Das habe ich dann später als meinen Vorteil der späten Ankunft verkauft. Ich kann mir den Zeltplatz aussuchen.
Bewusst und, gewartet.
Ja, genau. Ich dachte, da hinten sind die Schnarcher, alles klar, dann gehst du mal in die andere Ecke. Und ja, am nächsten Morgen nach der Nacht bin ich aufgewacht und dann guck ich so mit meinem Zelt um und ich dachte, was ist denn hier passiert? weil es sah wirklich aus wie eine schlimme Falco-Koks-Party in meinem Zelt. Dann ist mir irgendwie so ein isotonische Getränke benutze ich ganz gerne. Ich vertrage das gut und ich habe das Gefühl zumindest, dass es mir hilft. Und davon hatte ich eins im Trikot hinten drin, weil die Trikotaschen kam ich aufgrund der Weste nicht dran. Und es scheint mir über Nacht irgendwie im kompletten Zelt verteilt und es roch nach Schokolade überall und so startete ich dann angenehm lachend in den Tag damit. Ja, und dann ging es wieder los. Ne?
Also aber landschaftlich war das jetzt schöner, ne? Rund um Fulda. Weil du am Anfang beim ersten Tag so sagtest, ja.
Also ja, doch, das war ganz nett alles, ne? Aber das verschwamm, so in Erinnerung vor allen Dingen verschwindet das auch alles so ineinander über. Also vor allen Dingen, weil der nächste Tag war dann über die Grenze, ist man gefahren, ne? Das war dann, wo man diesen Point Alpha, so heißt das, glaube ich, überschritten hat, ne? Dann auf Grenzstein-Trophy-mäßig da so auf der Grenze entlang gefahren ist. Und dann hatte man da auch diesen Hainich, so heißt das, glaube ich. Ja. Also Naturschutzgebiet, wo ich schon mal war, das habe ich hinterher erst festgestellt. Also ich war schon mal da mit meiner Familie irgendwie so ein langes Wochenende und dann bin ich da auf einmal vorbeigefahren und dann dachte ich, ey, hier hast du schon mal Kuchen gegessen. War irgendwie so total befremdlich. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm.
Parallelrealitäten.
Ja, das war so, entweder träumst du das jetzt oder ist wirklich passiert. Und ja, dann, das ist alles so ein bisschen verschwommen, die Landschaften. Ja. Ne? Also was war da, wenn man nicht jetzt wie bei den Hainich sich da noch dran erinnern konnte, dass man schon mal war. Ja, und dieser Tag war dann der dritte, das war halt der dann später wohl auch von den meisten, wenn du so ein bisschen die Social-Media-Sachen und so mitbekommen hast oder verfolgt hast, dieser dritte Tag war halt der, wo am meisten dann auch so, denke ich mal, an Content erstellt wurde.
Ja.
Weil da war es dann so, dass man so ungefähr, ich schätze mal 30 Kilometer vor Ziel ungefähr, war dann so eine Passage, das waren nicht viele Kilometer, das waren vielleicht so vier, fünf, sechs. Wo je nachdem, wann man da ankam, es wirklich extrem verschlammt war. Also du konntest nicht mehr fahren. Fahren war überhaupt nicht mehr drin. Du konntest noch schlecht schieben teilweise. Also du konntest, ne, es war aber immer so zugeschlammt, dann musstest schieben, Fahrrad befreien. Schieben, Fahrrad befreien. Und das,
umgehen konnte man das gar nicht.
Ja, das Problem war, für mich zumindest, als ich da ankam, war es stockfinster, es war Nacht oder 9 Uhr abends, stockfinster schon. Und du hast auch nicht gesehen, macht das jetzt Sinn, weiterzugehen und wieder zurückzugehen und das irgendwie zu versuchen, über Straße zu umfahren? Wie viel ist das jetzt, noch 100 Meter oder ist das noch 5 Kilometer? Ja, also was macht mehr Sinn, zurückgehen oder nach vorne gehen? Du hattest keine Lichter drumherum im Sinne von Dörfer. Ne, hätte ich jetzt gewusst, okay, da hinten ist Licht irgendwie am Horizont oder in 3 Kilometer Entfernung. Da hätte man ja eine Orientierung gehabt. Aber davon gab es nichts. Also es war einfach dunkel, stockdunkel. Ich hatte eine Stirnlampe und eine kleine Lampe vorne am Rad. Was auch so lichtmäßig für mich super war. Also ne, hat für mich gut funktioniert. Es hat gestürmt, es hat geregnet und es war dunkel. Also so alles, was man haben möchte. Ja. Und da habe ich mich dann irgendwie, also bei mir war es so, dass ich gedacht habe, okay, ne, also irgendwas, also ist ja jetzt nicht gefährlich hier für mich. Ne, also ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt gefährlich. Das ist auch nicht schön, also muss man sich auch nicht schön reden, ne? Aber irgendwie, jetzt ist die Situation so und da musst du jetzt auch durch. Und man hat dann einfach immer irgendwie so ein Stückchen weiter und war extrem verschlammt, aber irgendwie ging es dann auch. Und ich hatte dann, im Nachhinein habe ich das bei Komoot, kannst das also ganz gut verfolgen, hatte ich für 5 Kilometer gut 1:20 gebraucht.
Ja, Wahnsinn, ne?
So, ja, aber es ging, ne?
Nicht umsonst heißt dein Fahrrad Midnight Special.
Ja, genau, das war das. Ja, genau. Aber Midnight musste ich ja da sein, ne? Von 0 bis 5 war ja hier irgendwie Flugverbot. Ich hatte aber anscheinend, über das, was andere machen oder tun, kann man ja immer nur aus der Distanz urteilen. Ich hatte anscheinend Glück, weil es gab auch Gruppen nach mir, die da nicht mehr durchgekommen sind.
Also sind auch noch welche nach dir gekommen sozusagen, genau. Die dann noch später sozusagen reingekommen, weil so wie du es gerade beschreibst, könnte man ja denken so, okay, oh Gott, alle anderen pennen schon, nur der Christian
war. Nee, das war so was zum Glück nicht. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ne? Also ich habe mich da irgendwie durchgekämpft, ne, kam dann irgendwann so ein bisschen Richtung Straße, hat dann mein Rad erstmal so ein bisschen befreit von allem, Kette wieder drauf getan, geguckt im Dunkeln, okay, kann man jetzt damit überhaupt fahren irgendwie? Ja, wird schon irgendwie gehen. Hat auch keinen Schaden genommen, das Rad. Also ich habe so ein paar Abkratzer, also Lackplatzer an der Gabel innen, aber mein Gott, wenn das jetzt der schlimmste Schaden ist, die Gabel wollte ich eh irgendwann mal tauschen. Und bin dann irgendwie weitergekommen. Das Rad war so, dass es laufen konnte und bin dann ins Ziel gefahren. Das waren noch so 25, 30 Kilometer. Das waren dann vielleicht auch nochmal 2 Stunden. Und da kam ich dann an und das war wirklich Das war so ein Fliegerhorst, da war so eine Halle auch. Und ich kam da an und dann, es stürmte so und es regnete, dass ich mein Zelt einfach nicht aufgebaut bekam.
Ja.
Das musste einfach so, es stürmte so schlimm, ich weiß nicht, ob du so eine Situation schon mal hattest, wahrscheinlich schon.
Ja.
Ich konnte es einfach, es ging einfach nicht.
Ja.
Dann habe ich noch meine Zeltstangen gesucht und nicht gefunden. Ich hatte sie hinterher, weiß ich wieder, wo ich sie hingepackt hatte, ich Idiot. ging einfach nicht.
Mhm.
Ja, und dann, aber ich kam dann in diesen Horst rein, da gab es an dieser, ausgerechnet an dem Tag, gab es auch warmes Essen abends sogar noch für uns.
Ah, schön.
Also Bodencrew, fantastisch. Ich konnte aber auch nichts essen in dem Moment mehr. Irgendwie war mir nicht danach. Ich habe mir noch 3 Limonaden reingepfiffen.
Mhm. Ja, wenn es zu spät ist dann, ne? Das ist immer so.
Ja, genau. Mhm. Und ich, also ich hatte ja zwischendurch auch irgendwo eine Pizza mal gegessen in einem Restaurant.
Mhm.
Und ich war eigentlich so ganz gut versorgt. Also ich hatte da auch nicht irgendwie das Gefühl, ich müsste es essen. Und wurde dann von unserem Fotografen, dem einen Fotografen, der saß dann da und der freute sich, hey, alles klar, da bist du ja. Und, ne? Und ich hatte auch, also ich würde nicht sagen, dass ich in dem Moment zu Witzen aufgelegt war, aber es war jetzt auch alles okay irgendwie.
Ja.
Das mit dem Zelt hat mich genervt, dass ich das nicht aufbauen konnte. Aber dann gab es in diesem Fliegerhorst da so Räumlichkeiten. Und dann hieß es ja, okay, dann leg dich halt dahin, wenn du dein Zelt nicht mehr aufbauen kannst. Da dachte ich im Moment, fantastisch, super, irgendwo so ein Raum, wo du dann reinlegst und dann entspannt in Ruhe, Dach über dem Kopf bei dem schlechten Wetter liegst. Völlig überraschend war ich nicht der Erste, der den Gedanken hatte. Ich weiß nicht.
Komisch.
Da kam ich dann halt so eine Treppe, ging es dann hoch und im Prinzip war schon fast jeder Quadratmeter irgendwo mit Menschen belegt.
Mhm.
Ich kam dann auf die, guck mal, da hinten ist eine Dusche, da liegt ja keiner drin. Tür auf, lagen schon 2 und so.
Mhm.
Ich habe mich dann irgendwann einfach nur noch, weil ich auch mittlerweile müde war, Isomatte aufgepumpt mit dem Pumpsack und dann einfach hingelegt, einfach gepennt. Am nächsten Tag um 5 Uhr denjenigen beschimpft, der den Wecker nicht ausgemacht hatte. Das war ich selber. Große Freude bei allen anderen. Naja, und dann war das aber auch irgendwie geschafft, der Tag. Ich habe dann hinterher noch erfahren, der andere Fotograf von uns war nämlich, ich habe mich noch gewundert, wo ist der? Der war nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich ankam, war der dabei, mit unserem Auto Leute aus diesem
Schlammloch raus, ja, das habe ich auch gehört, ja.
Rauszuholen. Und der ist auch nachts wohl nochmal dahin gefahren, weil irgendwelche Leute mehrere Stunden da in diesem Feld saßen und nicht mehr weitergekommen sind. Also, ja, da war der Paul.
Das muss ja echt brutal gewesen sein, ne?
Ja, also, ne, ich finde, ne, das im Nachhinein verklärt man ja solche Sachen auch, ne? Wie man dann vielleicht in dem Moment denkt, das denkt man jetzt vielleicht anders als jetzt. Jetzt im Moment denke ich, naja, es war als Abenteuerfahrt deklariert, es war ein Abenteuer. Vielleicht muss man auch mal überlegen, ob man an solchen Tagen dann nicht vielleicht auch eine Ausweichroute nochmal zur Verfügung stellt, ne? Oder man sagt, pass mal auf, hier ist schlimm, wenn das Wetter so schlimm wird wie angekündigt, hier ist ein Ausweichding oder so etwas.
Ne? Ja, ich glaube, das war gar nicht, also es war den Organisatoren oder Scouter in dem Fall gar nicht bewusst, ne? Also dass das sich so durchweicht. Ich kenne es natürlich auch von anderen Veranstaltungen dieser Art, wo dann halt gesagt wird, okay, weil weiß ich, wir haben höheres Wasser als erwartet. Und also wer halt zur richtigen Zeit kommt, kann da durchfurten, aber wer nicht, der kann irgendwie, und dann gab es halt eine Alternativroute.
Also es wurde vorher aber auch gesagt, es kann Situationen geben, wo man sich vielleicht überlegt, okay, ist das hier jetzt gerade das Richtige oder benutzt du einen Verstand, benutzt du einen Kopf? Ja, wenn ich noch Tageslicht gehabt hätte und so, dann hätte ich wahrscheinlich meinen Verstand benutzt, aber die Umstände waren gerade in dem Moment so, dass ich da zumindest an der Stelle einfach gedacht habe, okay, jetzt Augen zu und durch, irgendwie geht das schon.
Ja.
Die anderen konnten nicht mehr, haben es nicht mehr geschafft, weil es zu schlimm wurde und ja, dann konnten wir von Glück reden, dass der Paul da irgendwie so über mehrere Ecken oder über 2 Ecken erreicht werden konnte und der hat dann quasi nachts, der konnte aber auch mit dem Auto da nicht hinfahren.
Ja.
Das heißt, die haben ihre Räder da stehen lassen. Sind
der hat die eingepackt, okay, und dann die
genau.
Räder.
Genau.
Okay.
Ah. Die Räder sind über Nacht da stehen
geblieben und
abgeschlossen. Weil kam ja eh keiner hin.
Ja.
Ne? Also das Rad klaut.
Unglaublich, ja.
Das, ne? Also der hat dann.
Also wer das Rad dort klaut, der hat es dann auch verdient, ne?
Ja, der hat sich so Mühe gegeben, das ist in Ordnung. die sind dann, glaube ich, 1,5 Kilometer oder so zum Paul, wo der mit dem Auto hinfahren konnte, dann dahin gelaufen und dann, ja, war diese Tour für der Tag für die beendet. Ne? Sind am nächsten Tag, glaube ich, mit dem Zug dann ein Stück gefahren, weil ging erst spät los und die mussten ihre Räder noch holen und so weiter und so fort. Ja, und der nächste Tag war eigentlich das gleiche in Grün wieder. Ne? Also da gab es jetzt dann auch wieder war an dem Tag, also das war der Tag auch, wo die Linda gestürzt war, dieser Schlammtag, ne? Und die hatte am nächsten Morgen weiß nicht, ob du das mal, wenn jemand vor dir sitzt und sagt, nee, ich fahre nicht mehr weiter, da kommt ja so manchmal der Impuls zu sagen, ach komm, versuch's doch nochmal. Aber das tauchte bei, also bei mir war gar nicht der Impuls, sie zu irgendwas zu überreden oder sonst was. Das, man sah, das ist genau die richtige Entscheidung. Und mir selber hat, also ich habe auch mal gesagt bei einer Veranstaltung, ich gebe jetzt auf hier an der Stelle, und hat mir der Gegenüber, der mich kannte, auch gesagt, pass mal auf, ich glaube, das ist richtig. Und da habe ich mich sehr dran zurückerinnert und habe ihr auch gesagt, nee, das ist richtig. Und jetzt auch so, sie hätte sich eh nicht überreden lassen wollen. Also das weiß ich auch. Aber habe mich gut damit gefühlt, sie da zu bestärken.
Ja, also A, kann man das ja immer wieder machen und die Gesundheit geht ja echt in dem Fall vor. Ne? Also weil du gerade sagtest, eure Fotografen, also ich werde das hier auch verlinken, es gibt bei euch auf dem Blog eine Bildergalerie.
Mhm, genau.
Da ist das ganz ganz schön auch nochmal so eingefangen und vielleicht gibt es ja dann
also das war
mal von dir oder deinen Kollegen dann noch ein bisschen mehr Text dazu, wer weiß.
Ja, da wird noch was, da wird mit Sicherheit noch was kommen. Ja. Das war halt auch für mich so immer echt schön, weil der Michael und der Paul sind einfach auch, also wirklich, wirklich, das sage ich nicht, weil es ist, sie hören das eh nicht. Ich könnte als Schlechter auch sagen. Ja. Aber einfach echt zwei ganz feine, nette Kerle. Und die haben dann auch einen immer auf der Strecke, haben die sich immer so Spots vorher schon ausgesucht und wo sie stehen möchten und haben dann Fotos gemacht und wenn man die wieder getroffen hat, das hat einen auch immer gefreut. Ne?
Ja.
Und
an dem ich hätte ja gedacht, die fahren wie beim Cape Epic mit einem E-Mountainbike nebenbei her oder einem E-Gravel-Bike und so.
Ich glaube, da wären die Strecken zu lang gewesen.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob das. Nee, die sind mit dem Auto dann, die hatten Fahrräder dabei, sind mit den Autos zu Spots gefahren, so nah wie möglich dran und sind dann mit dem Rad quasi reingefahren.
Ja.
Also die hatten so eine Mischung aus beidem.
Nee, sind schöne Bilder.
Und das hören die auch gerne. Und die waren einfach auch so als Begleitung. Immer abends beim Camp waren die noch mit dabei, haben da Fotos auch gemacht. Und der Paul war einfach nur neidisch zwischendurch, weil er auch selber gerne mitgefahren wäre.
Ja.
Also den kann man schon für nächstes Jahr einplanen.
Weil du am Anfang sagtest du, also wenn du hast es ja vorgelesen, was der Candy Bee ist, und das war ja so ein unsupported, ne? Das wurde aber jetzt nicht ernst ausgelegt, oder? Oder streng ausgelegt. Also nur Drafting, was? Nicht helfen.
Nee, also
bla, so eine Sachen.
Nee, also da stand jetzt niemand und hat irgendwas überwacht. Ich glaube, das hat jeder für sich selber so ausgelegt. Also wir haben einmal, gab es eine Dame, ich bin eine Dame furchtbar schlecht, die hatte ein Problem mit dem Schaltwerk, da habe ich kurz drauf geguckt, aber das war mir zu unsicher, da selber was zu machen, da haben wir dann geraten, fahr doch hier einfach in den Bikeshop und lass die Leute da drüber gucken, die Profis, das ist glaube ich das Sinnvollere. Ich habe das mit dem Unsupported schon insofern ganz ernst genommen. Ich hätte jetzt zum Beispiel, ich habe ein paar Müsli-Riegel von den Fotografen mal bekommen. Die haben mir mitgegeben. Aber das war, glaube ich, sonst das Einzige. Ich habe zum Beispiel gesagt, okay, für die Fotografen war immer wichtig, dass wir unseren Tracker anhaben, damit die wissen, okay, wo sind die jetzt, damit für die Fotos zu machen. Da habe ich dann aber auch gesagt, okay, ich versuche so viel Powerbanks dabei zu haben, dass ich immer den Tracker Strom habe und Lichtstrom habe, ohne was von euch zu nehmen. Ich habe von denen keine Getränke angenommen. Also ich habe es schon versucht, so ne, wie ich das eben gesagt habe. Ich mache jetzt hier mit und dann halte ich mich da auch erstmal dran, soweit es geht.
Ja.
Also ich muss sagen, gecheatet habe ich an einer Stelle ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich hatte zwei Sätze Beinlinge mit, wie gesagt, zwei Paar Socken. Als ich die gewechselt habe, habe ich die alten Sachen ihnen ins Auto geschmissen. Also die habe ich nicht mehr weiter transportiert.
Christian, ich würde sagen, da ist der Podcast jetzt aber auch vorbei, ne?
Ja, das tut mir leid. wir haben leider mal festgestellt, dass wir Messdiener sind. Also ist die Beichte durchaus ein probates Mittel, Abbitte leisten zu können.
Daran erinnere ich mich gerne, wie wir beide gesagt haben, wir waren Messdiener und dann fielen uns die kirchlichen Feiertage und die Gründe dafür nicht mehr ein.
Ja,
das war noch sehr sensationell.
Die Beichte hat hiermit stattgefunden.
Ja, achso, und das war jetzt, also er hatte die Schlammpartie, dann gab es den nächsten Tag.
Das war dann auch nochmal so eine relativ lange Tour mit 190 Kilometer. War aber das Wetter auch wieder besser. Das war jetzt, da fuhr man dann. Ich muss
hier ist das eigentlich, weil, also ne, wir hatten ja am Anfang nochmal drüber gesprochen, für wen ist das jetzt eigentlich was und so. Und als ich mit Gunnar gesprochen hatte, meine ich mich zumindest daran zu erinnern, sagte er auch so, ja, das ist auch durchaus ein Angebot jetzt für alle, die da nochmal reinschnuppern wollen. So, wenn ich dann aber sehe, hey, 190 Kilometer. Also da muss ich mir ja auch als erfahrenerer Fahrer, ne, das dauert bei mir auch ein bisschen, ne, so. Und wenn du dann jetzt halt, aber es kommt natürlich auf den Untergrund an und sowas. Also wenn du jetzt jemanden hast, der mit solchen Strecken noch gar keine Erfahrung hat, das sind schon Bretter, ne? Also auch mit den Höhenmetern.
Ich glaube, und das ist der Punkt, wo man das ein bisschen, wie sagt man, spitzer formulieren muss oder ein bisschen die Zielgruppe ein bisschen präziser formulieren muss. Ich glaube, das ist für Bikepacking-Anfänger ja. für gut trainierte Bikepacking-Anfänger ist vielleicht die richtigere Formulierung. Mhm. Am Ende waren diese 190 Kilometer, die ich da gefahren bin an dem Tag, das war jetzt auch, ne, also das war jetzt auch eine leistbare Anstrengung, ne? Das waren jetzt nur noch 1300 Höhenmeter. Ja. Also das war jetzt im Vergleich zu den Tagen davor absolut machbar für mich. Mhm. Also ich hatte an dem Tag auch nie Zweifel, dass das jetzt klappen wird bis zum Ende. Aber ne, ich war dann trotzdem irgendwie, bin ich an dem Tag rund 12,5 Stunden gefahren. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen, man muss halt vielleicht in der Vorbereitung, das habe ich am Anfang so auf Kilometer geachtet, ne, lange Kilometer, aber eigentlich muss man darauf achten, möglichst lange Stunden so im Sattel bleiben zu können, lange Stunden zu fahren. Und was ich vorher nie gemacht habe oder gar nicht konnte richtig, sich irgendwo hinsetzen in ein Restaurant und was essen, Pause machen, eine lange Pause machen zwischendurch. Das war so etwas, was ich vom Rennradsport kommend gar nicht gemacht habe, nie. Mhm. Ich habe sogar bei irgendwelchen Marathons mich nicht hingesetzt und da so, da gibt's ja auch manchmal mittags so eine irgendwie Gulaschsuppe oder Gulaschnudeln oder irgendwie und Nudeln oder irgendwas, habe ich nie gemacht, einfach 3-4 trockene Kekse und noch 2 Müsli-Riegel und zack, weiter geht's. Mhm. Und da bin ich auch so ein bisschen reingegangen mit der Einstellung, einfach mal probieren, ob's klappt, ne? Was soll schon Schlimmes passieren? Und das hat für mich gut funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt an dem Tag zum Beispiel, ich habe ja immer diese Zahlen, bin ich 12,5 Stunden gefahren, aber war 15 Stunden unterwegs. Das heißt, ich muss effektiv 2,5 Stunden Pause über den Tag gemacht haben. Mhm. Ja, und das ging dann auch ganz gut. Ich kam dann abends, an dem Tag hatte ich ein Probleme mit dem Track, ganz am Ende. Also da war es dann auch irgendwie so 9 Uhr abends, 9:30 abends. Ne, dann auch wieder morgens irgendwie 8 Uhr gestartet. Und dann habe ich den Weg einfach nicht gefunden. Also es war wirklich einfach, haben mir auch hinterher andere bestätigt, dass es da Probleme gab. Es gab irgendwie 4 oder 5 größere, kleinere Wege, die man hätte lang fahren können. Mhm. Und immer wenn ich reingefahren bin, hat mir der Wahoo angezeigt, falsch. Ja. Und dann stand ich da, okay, dann musste halt eine Entscheidung. Und da habe ich mich wieder an die Worte von Gunnar am Anfang erinnert, ne, wenn irgendwie ein Problem ist oder so, frag nicht jemand anders, denk darüber nach, was die vernünftigste Entscheidung ist. Ja. Da dachte ich, okay, die vernünftigste Entscheidung ist jetzt, ich weiß, der Flugplatz ist in dem Ort so und so oder bei dem Ort so und so. Jetzt ist hier links eine Landstraße und ich glaube, dass die Landstraße in diese Himmelsrichtung führt. Dann heißt, ich packe mich jetzt auf die Landstraße, fahre zu dem Ort und suche mir den Flugplatz. Mhm. Ob der Track jetzt woanders lang führt, war in dem Moment für mich dann einfach völlig sekundär. Ne? Ich dachte mir, okay, du bist jetzt hier von 180 Kilometern 170 gefahren. Das wird jetzt hier kein Problem sein. Und so habe ich das dann gemacht und habe mich dann unten kurz vor dem Ort mit Google Maps dann hinleiten lassen zu dem Flugplatz. Und ich kam dann aus einer anderen Richtung als die anderen und bin dann musste dann über das komplette Flugfeld, so was aus Rasen bestand, ne, noch geguckt, links, rechts kommt auch keiner.
Du bist halt gelandet.
Und, ja, dann bin ich mal gelandet da. Und das war echt schön, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, das ist jetzt hier nicht das Finale, aber die 80 morgen kriegst du irgendwie locker hin, wenn das Rad nachts noch mitmacht. Und hab dann halt die 2 Fotografen und mein Kollege Marcel waren da noch wach und haben mich auf mich gewartet. Und das war für mich schon so der Moment, alles klar, geil, du hast das geschafft.
Ja.
Und deswegen hatte ich da auch so total gute Laune. Es war irgendwie freitagsabends, ne? Ich kam da an so, ey, Wochenende, hoch die Hände. Und ja, alle so. Und ja, hatte echt gute Laune an dem Abend dann auch da. Und ja, dann haben wir nur noch da nochmal gepennt, morgens eingepackt. Und da schon gewusst, beim Einpacken, ich weiß, wie dir das geht, so bei der letzten Etappe, wenn man weiß, letzte Etappe, wurde man echt ein bisschen nachlässig mit dem Einpacken, nur noch irgendwie rein und alles gut, irgendwie ist fest, alles klar, los geht's.
Völlig egal, und, was ist,
ja, und dann bin ich mit dem Marcel die letzte Etappe auch zusammengefahren. Und dann nach 80 Kilometer nach Berlin rein, haben da ein bisschen geflucht über die Strecke, weil da ging es hier mal wieder ab von der Straße, hier nah am Kanal vorbei, nochmal hier in den Park, da hoch, da runter und dann 2 Meter nach dem, wo man reingefahren ist, fuhr man wieder raus.
Ja, das hasse ich auch. So. Wo so, okay, wir müssen jetzt noch ein bisschen Strecke machen, so nach dem Motto.
Ja, das Interessante ist, ich hab in dem Moment mit dem Marcel, haben wir über den Scout geflucht, bis zum geht nicht mehr. Also wäre der uns in die Finger gekommen, wir hätten ihn im Kanal versenkt. Bei der Velo Berlin am letzten Tag, wir sind ja samstags mittags angekommen, dann so angekommen, alle super, hey, ne, Freude, Leute getroffen, gesehen wieder von der Strecke und. Und haben dann die Räder so dahingestellt, so als Ausstellungsstück, so wie das so ausschaut. Dann gab es so eine Candy Lounge, wo also alle empfangen wurden. Dann gab es noch Übergabe der Spende, unsere Geschenke und bla bla bla, alles, was dann so passiert. Und am Sonntag haben wir dann die Räder da den ganzen Tag ausgestellt und haben uns da einfach zugestellt, ne, Fragen, ja, was habt ihr gemacht und so, ne, alles erläutert. Und ganz am Ende unterhielt ich mich, ich glaube, mit einem Spanier und es dauerte schon relativ lange, da wurden schon die ersten Stände abgebaut und ein Mensch stand so So, wie kennst das ja, ne? Wenn du so siehst, jemand möchte noch mit dir sprechen irgendwie, nimmst das so aus dem Augenwinkel wahr und der bleibt da lange stehen, dann weißt du, okay, der will noch mit dir sprechen irgendwie. Und der kam dann und meinte, ey, ich bin der, weiß ich nicht mehr Namen, Thomas irgendwie. Ich war der Scout vom letzten Streckenstück. Und ich so, von Dessau aus? Der so, ja, genau, von Dessau aus. Und das war halt, wo ich mich so super drüber geärgert hatte. Und ich dachte mir, du kommst mir jetzt recht, aber nach so zwei Tagen ist ja meistens das bisschen, was man an Ärger sich da hochgefühlt hat, schon verflogen. Und er war so ein netter Kerl. Und er meinte, und wie war die Strecke? Ich so, ja, super, total gut. Weil wir haben dann festgestellt, dass alles, wo er uns von der Strecke weggeführt hat nochmal, waren wirklich sogenannte, also das, was man Point of Interest, da war irgendetwas, was Besonderes, was er uns zeigen wollte. Was aber durch die heutige Technik auf Tachos einfach noch nicht abgebildet werden kann. Also ich hätte es cool gefunden, wenn ich einfach da lang fahre und da hätte einfach nur wie so eine Nachricht wäre eingeblendet worden. Hey, schau mal, hier rechts ist das und das oder hier links ist das und das. Das hatte, also alles, was der da gemacht hat, hatte irgendwie Gründe, aber es lässt sich leider technisch noch nicht umsetzen, dass man es mitkriegt. Also an alle Produktmanager von irgendwelchen Tachos oder Anzeigegeräten, das wäre schön.
Gut, ihr wartet auf der Velo Berlin ja auch eine ein Zelt, ne, da hast du ja gesagt, oder was, ein Stand, und da habt ihr eure Räder dann reingemacht. Ich habe das jetzt nur mitbekommen an anderer Stelle, dass ihr seid viel gefragt worden, ne, zu den Rädern, und das war dann, am Ende hat das alles in Schatten gestellt.
Ja, also wir haben viel geredet da einfach mit Menschen, ne? Also wir hatten so Plakate vom Kenny wieder liegen, mhm. Und dann haben die Leute gefragt, und das war wirklich von, ja, total bescheuert. Bist wirklich, mit welcher Übersetzung bist du gefahren? Mhm. Wie hat das mit der Tasche funktioniert? Der eine oder andere Velo-Home-Hörer stand da auf einmal vor mir, ne, und meinte, hallo, hi. Mhm. Also auch so schöne Begegnungen. Es waren auch zwei Hörer von Velo-Home zum Beispiel bestimmt auch viele Hörer von dir, bei der Veranstaltung mit dabei. Mhm. Ne, dass auf einmal jemand meinte, ach, hi, du bist das ja. Ja, ich habe gehört, dass du mitfährst. Und so.
Ja, cool.
Das sind für mich immer sehr skurrile Momente. Ja. Weil ich habe dann das Gefühl, dass die Menschen einen schon so ein bisschen zumindestens, ich will nicht sagen kennen, aber Teile von einem wissen.
Dabei hattest du extra lange Haare und Bart.
Ja, ich habe mir extra zugelegt noch dafür, ne, den wie heißt der nochmal, Robinson Crusoe-Look aufgelegt, aber ja, hat nichts gebracht. Die Leute erkennen einen ja komischerweise auch an der Stimme.
Ja,
Du
hast eine schöne Stimme, so muss man mal sagen.
Danke, sehr danke, angenehm. Lass mich zu trinken,
Martin, lass mich zu trinken. Ich nehme Bier. Nee, jetzt erstmal nicht, Entschuldigung, erstmal im Juni trinke ich wieder Bier. Wie war denn die Velo Berlin jetzt so? Also wir schwufen ab, ne? So, aber wie fandst du die? Hast du was mitgekriegt von, oder?
Ich habe kaum was mitgekriegt. Mhm. Also wirklich kaum was mitgekriegt. Ich habe wirklich viel an dem Stand dann, weil ganz ehrlich, ich fand ja auch die ganze Zeit, also sowohl während der Fahrt auch, muss man ja auch mal sagen, das war Arbeitszeit für mich. Mhm. Also ich habe keinen Urlaub dafür nehmen müssen, sondern das war Arbeitszeit.
Dann kannst du Überstunden einreichen.
Ja, also ich, genau, eigentlich schon. Zwar Arbeitszeit, da war ich auch sehr dankbar für, weil sonst hätte ich das nicht machen können. Mhm. Also wir, ne, also Familie mit Kind, ja. Sommerferien, Osterferien, weiß man alles. Also ich konnte das während meiner Arbeitszeit machen und an dem Samstag und Sonntag hatte ich dann auch irgendwie so, also ich hatte zum einen die ganze Zeit während des Fahrens so ein bisschen, was ich eben mit dem Committed schon mehrfach gesagt habe, du hättest ja theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, zwischendurch in ein Hotel zu gehen. Ja. Das war laut Codex, der aufgerufen wurde, hatte ja jeder die Möglichkeit, alles zu nutzen, was jedem zur Verfügung steht. Ja. Das heißt, wenn du jetzt auf der Strecke gewohnt hättest und hättest gesagt, ey Christian, am Mittwochabend kommst du vorbei, wir zischen ein paar Bier und dann pennst du bei mir, hätte ich gesagt, ja klar, ich bringe noch die 73 anderen mit und dann machen wir das alle bei dir.
Genau. Ne? Wenn sie wollen.
So, wenn sie wollen. Aber Hotel wäre gegangen. Mhm. Aber ich dachte auch die ganze Zeit, du hast dich jetzt ja drauf eingelassen, du machst das auch wie jeder andere und dann von jemandem, der so als Charity-Partner da auftritt und so, hätte ich auch blöd gefunden, derjenige zu sein, der ins Hotel geht. Mhm. Also andere haben das gemacht, das ist auch völlig in Ordnung, aber hätte ich mich irgendwie komisch beigefühlt. Und so habe ich das bei der Messe auch gesehen. Ich war da jetzt auch irgendwie so ein bisschen Repräsentant von Bike Components und deswegen habe ich das als Job betrachtet, das da zu repräsentieren und das Rad und was ich da mache. Deswegen bin ich einmal eine Stunde irgendwo so rumgewuselt, habe mir zwei, drei Sachen angeguckt, wo ich ganz gezielt aber auch hingegangen bin, weil ich hatte zum Beispiel von Asos, wollte ich mir eine bestimmte Hose angucken. Mhm. Deswegen bin ich gezielt dahin gegangen, habe mir da die Hose angeguckt, habe mit dem Typen ein bisschen gesnackt und dann war es das. Das war wirklich sehr, sehr dramatisch. Die Geschichte muss ich leider Gottes traurig, sehr traurig. Ich weiß nicht, hast du in deinem ganzen Fahrrad Klamotten, Taschen und so ein, zwei Teile, die du über Jahre schon besonders liebst? Also ohne die, wenn die weg wären, wärst du echt traurig.
Ja, das, also das gibt schon, aber ich zerfahre so das Zeug auch immer sehr schnell. Also das bleibt nicht viel Zeit für Emotionen, aber ja, Handschuhe.
Handschuhe, okay. Ja. Ich hatte eine Sonnenbrille, die habe ich wirklich, wirklich seit sehr, 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 sehr langer Zeit schon getragen und sehr geliebt. Und die ist auch, hat Berühmtheit dadurch erlangt, dass Profisport Gerard Thomas, Fahrer von Ineos, hat genau das, die gleiche Liebe zu diesem Modell anscheinend, weil er das Modell auch seit Jahren schon trägt. Ja,
weiß.
Ja, genau, diese weiße Racing Jacket von Oakley. Die Brille hat einen eigenen, Gerard Thomas Brille hat einen eigenen Twitter-Account. So berühmt ist sie schon. Naja, auf jeden Fall habe ich die auf dem Tempelhofer Feld irgendwo verloren. Ja. Also noch vor Zieldurchfahrt, ich kam an und sah scheiße Brille weg. Ja. Naja, habe mich sehr gehabt. Deswegen bin ich zum Beispiel zu einem Brillenmarke nochmal hingegangen.
Ja.
Aber ansonsten habe ich mich da nicht viel rumgetrieben. Also ich habe meinen ehemaligen Chef noch getroffen. Das ist immer ein sehr schönes Wiedersehen. Emotional, man freut sich extrem. Aber ansonsten habe ich nicht viel mitgekriegt. Sehr cargolastig habe ich es empfunden draußen. Aber das kann auch sein, dass der Bereich um uns drum
das ist Berlin.
So ja, also das ist Berlin, war. Aber innen drin, ne, da war auch jetzt Isadora, Assos, Topic und weiß der, und Schwalbe und. Nur war Arbeitszeit für mich.
Ja, also, ja. Nee, ich hätte das genauso gesehen wie du. Also auch vom Commitment her, ne? So, also da bin ich, ist man dann halt jetzt der Components Christian in erster Linie und weniger der,
der Privatmann,
Wir hatten es ja zwischendurch mal versucht zu eruieren. Du hast ja auch keine Zahlen, wie viel da jetzt letztendlich angekommen sind. So, also wie hoch die Rate der
also war, die Schätzung, die der Fotograf getätigt hat, war das so zwischen so um die 30 vielleicht, 25 bis 30 angekommen sind. Das war aber an dem Samstag. Da weiß man aber jetzt nicht, wie viele haben den Zug zwischendurch noch genommen oder waren schon, ne, manche sind ja auch am Freitag angekommen. Und
wurde es in den Camps auch leerer?
Nochmal?
Wurde es auch in den Camps leerer? Du hast es ja dann immer sehen können, oder?
Nee, weil es war ja schon dunkel, als ich gekommen bin. Da waren ja auch schon viele dann wieder weg, wenn ich um 7 Uhr aufgestanden bin. Manche sind um 5 gefahren. Das hat man nicht so mitgekriegt. Also habe ich nicht wahrgenommen, aber kann durchaus sein. Jetzt, wo du es so sagst, ne, da waren schon nicht mehr 50 Leute. Es sind ja welche Freitag auch angekommen schon. Ne? Die waren dann vielleicht Samstag nicht mehr da. Zwei Leute sind am Sonntag noch angekommen. Die haben da ein bisschen länger gebraucht. Erzählt noch so relativ skurrile Geschichten. Er ist nachts irgendwo dann auch in diesem dritten Tag in irgendeinem Dorf ist er nachts einer Frau auf der Straße begegnet, die Kröten gesammelt hat. Also warum man das auch immer machen. Ne? Keine Ahnung.
War es eine Hexe.
Kann sein, aber dann war es eine freundliche Hexe. Und die hat er einfach gefragt, weißt du, wo ich irgendwo pennen kann? Und die hat dann gesagt, bei mir nicht, aber ich habe Freunde, da geht das bestimmt. Und dann hat er da im Wohnzimmer auf der Couch gepennt. Und solche Sachen haben sich da auch ereignet.
Das ist doch cool.
Ja, und deswegen war das auch gar nicht schlimm. Ne? Der war halt Sonntag gekommen. Na und egal, hab's auch angekommen, ein Geschenk übergeben.
Ja, das ist cool.
Und dann war es das auch irgendwie. Und ja, dann über die nächsten
Messe
dann noch mitgemacht. Ja, also wirklich, es war jetzt ohne großen, ich hab ein bisschen Rückenschmerzen seitdem, aber ich glaube, das war vom Messestand abbauen am letzten Tag eher. Hatte so 2-3 wunde Stellen am Körper, die sind aber auch schon wieder verheilt. Also sonst wäre ich auch eine Woche später nicht schon wieder Fahrrad gefahren.
Wenn man irgendwo auch lange steht, ne? Das hast du ja auch.
Ja, vielleicht, aber dafür ist es schon zu lange her, glaube ich. Ja. Ich habe irgendwas verhoben da, aber jetzt auch nichts Tragisches. Man wird halt alt.
Ich habe Feedback bekommen, ich soll mich nicht mehr über mein Alter beschweren. Das wäre doof und unangemessen, weil ich nicht so alt bin. Sonst hätte ich jetzt gesagt, stimmt, Christian.
Ja, dann kannst du dem oder derjenigen, der das sagt, sagen, der alte Hoff hat das gesagt, der darf das so.
Apropos limitierte Lebenszeit, was hast du als nächstes vor? Kommt da was? Also ich frage jetzt nicht so nach dem Motto, ey, und man muss hier, das ist ja auch oft den Eindruck, den man bekommt, man muss pro Jahr mindestens 16 Sachen machen, sonst ist man kein richtiger Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin. Ja,
von solchen Sachen mache ich mich immer komplett frei. Also das ist mir wirklich total Schnuppe. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Also das Einzige, was ich, also im ersten Moment dachte ich so in den 2-3 Tagen danach, du hast jetzt, also ich habe das ja immer, wie gesagt, mehr fast in Zeit als in Kilometern gerechnet. Und dann habe ich so gerechnet, okay, du warst jetzt 4 Tage unterwegs, das sind 96 Stunden. Und von den 96 Stunden warst du 45 quasi am Treten. Und wenn ich von 96 45 Stunden treten kann, oder anders gesagt, ich kann einmal 12 und 13 Stunden am Tag aufeinanderfolgend fahren, dann wäre Rad am Ring mit 24 Stunden Rennen ja eigentlich mal was man, wenn man es mal probieren möchte, dieses Jahr machen müsste, als Einzelstarter. ne, auch völlig ohne Druck, sondern einfach losfahren. Andererseits muss man auch sagen, im Rahmen von so einer Veranstaltung mit vielen ambitionierten Racern, weiß ich nicht, ob ich da mit meiner derzeitigen so in dem Mut vom Candy Bee da einfach so hin und her pendeln, ne, so ein bisschen fahren und Spaß haben und so, ob man da richtig aufgehoben ist, aber München-Köln steht für mich immer, München-Köln in der Richtung, immer so auf der Liste an Sachen, die ich machen möchte. Insofern, das steht für dieses Jahr vielleicht auch noch an und boah, mal gucken, wo es uns hintreibt. Ne? Also du hast bestimmt noch schöne Sachen auf der Rolle, ich auch noch ein paar schöne Sachen. Irgendwas wird man schon finden, worüber man dann hinterher noch reden kann.
Danke, Christian. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich über dieses abrupte Ende. Aber leider ist genau, nachdem Christian gesagt hat, wohin er jetzt so gleich demnächst noch fährt und wo er mitfahren möchte, ist die Technik zusammengebrochen. Wir haben sie auch nicht mal ins Laufen gekriegt, wir haben nur noch ein bisschen telefoniert und uns unterhalten. Aber das wurde leider dann auch nicht mehr aufgezeichnet. Deswegen haben wir diesmal ein alternatives Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen noch zum Candy Bee habt, weil ihr es vielleicht selber mal fahren möchtet oder weil jetzt noch ein paar Sachen nicht beantwortet waren oder weil ihr vielleicht noch Fragen zu den einzelnen Sachen, die wir hier genannt oder besprochen haben, habt, dann schreibt gerne. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Resttag. Danke!